Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Live, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die inzwischen auch in das Rookie Camp gestartet ist, also das, was dann auch wirklich den Start sozusagen in die Trainingssaison 2023 haben wir, 2023 bringt. Und ihr hört es vielleicht, ich bin gerade ein bisschen unterwegs und ich habe das Kabel für das Mikro vergessen. Ha! Clever, wie ich bin. Dementsprechend gibt's MacBook-Sound. Nur für die, die sich jetzt wahrscheinlich wundern, dass das vielleicht ein bisschen anders klingt. Keine Sorge. Es liegt nicht an dem neuen Mikro. Es liegt daran, dass ich ein Kabel vergessen habe. Aber wenn es heißt Dolphins Talk, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho.
Hallo, hallo.
Ist ja jetzt wirklich moin. Wir haben Sonntag, 7.14 Uhr. Haben extra gesagt, wir machen das, bevor wir in die Kirche gehen.
Sonntag, ne?
Ja, natürlich. Ist auf jeden Fall, ja, wir wollten es auf jeden Fall noch gemacht haben. Ihr werdet es an dem Namen der Folge sehen. Und zwar hatten wir uns gedacht, so, wir starten vielleicht mit einem Quarterback-Ranking. Andi war das schon viel länger geplant und mich war das auch schon viel, viel länger fertig. Wir sind jetzt dann hinter dem Downside-Talk-Ranking, was dann so ein bisschen Reaction-mäßig wirkt. Ich hatte gestern Abend, als ich dann so überlegt hatte, auch vielleicht machen wir einen Reaction-Kanal einfach. Wir reacten auf alles, was in der Football-Welt so passiert. Ist aber noch eine andere Idee. Nichtsdestotrotz, eigentlich waren wir früher fertig. Es gab aber halt einfach keinen Termin, wo wir hätten können oder aufnehmen können. Dementsprechend gibt's das jetzt nach dem Downside Talk Ranking. Und es ist auch nicht, dass wir sagen, boah, die haben was gemacht, wir machen das. Das klingt zwar doof jetzt, weil es immer doof klingt, wenn man es im Nachhinein macht. Nichtsdestotrotz, hier sind wir und ja, wir werden, also weil ich habe nur bis 20 gemacht und danach dachte ich mir, nee, das muss reichen. Micho hat so ein paar mehr, aber wir werden nicht über jeden Quarterback logischerweise im Detail sprechen. Wir werden vermutlich die ersten Quarterbacks einfach nennen, vielleicht den einen oder anderen rauspicken. Und ich denke, ab 15 wird es dann irgendwann schon so sein, wo man so, hä, okay. Weil irgendwo ist das Ranking relativ wild ab Platz 10, würde ich sagen. Weil da kommen so viele Spieler, wo ich mir denke, oh, der ist erst da oder oh, der ist schon da oder wie ist das jetzt? Und genau, das so ein bisschen einfach vorweg schon mal. Micho, magst du anfangen, wie du dein Quarterback-Ranking aufgebaut hast?
Ja, also die Idee, das Ganze, muss man natürlich sagen, basiert auch darauf, dass wir immer wieder diskutiert haben, was ist der Wert eines Quarterbacks, welcher Quarterback ist wie gut, wo ist Tua in das Ganze einzuordnen. Das war ja so ursprünglich der ganze Hintergrund, weswegen man gesagt hat, man macht mal ein Quarterback-Ranking. Und ich habe jetzt gedacht, dass wir vor allen Dingen eins machen, basierend auf der letzten Saison. Ich habe jetzt zuletzt noch vom großen Omar Kelly, einem der Beatwriter, ein Quarterback-Ranking gesehen. Da ist Russell Wilson unter den Top 10, einfach mit der Begründung, weil er über Jahre hinweg schon mal was geleistet hat. Das erfasst aber halt eben nicht den Ist-Zustand, sondern es geht halt wirklich darum, was sind die Leute jetzt in der Lage zu leisten. Und da ist nun mal das, was sie zuletzt gebracht haben, das beste Indiz. Natürlich kann ich das immer ändern. Aber das ist so das beste Indiz. Und das nächste ist, da ist natürlich immer so ein bisschen Projection bei. Nicht, was in Zukunft geleistet werden wird, darauf habe ich versucht, nicht zu achten, sondern eher die Frage, wenn die in denselben Umständen gespielt hätten, wie hätten sie dann mit der Leistung, die sie in der letzten Saison gezeigt hätten, performt? Und das ist natürlich immer so ein bisschen subjektiv und schwieriger. Letztendlich bin ich hingegangen und habe mir die ganzen Quarterbacks rausgesucht, die eine bestimmte Anzahl von Snaps gespielt haben. Und ich wollte unbedingt alle Backup-Quarterbacks der Miami Dolphins mit dabei haben, die gespielt haben. Und deswegen bin ich, es sind, glaube ich, über 50 Quarterbacks gewesen, letztendlich bis zu Teddy Bridgewater runtergegangen. Und ich habe dann habe angefangen, jeden mit jedem zu vergleichen. Und habe dann, wenn für den Besseren gab es dann einen Punkt. So. Und wenn die wirklich in meinen Augen absolut gleich gut war, gab es halt für beide einen halben Punkt. Und hab dann einfach nachher die Punkte zusammengezählt. Und natürlich ganz weit hinten hatten wir so Trace McSorley, Colt McCoy und sowas. Die habe ich dann nicht mehr mit jedem verglichen. Es wurde zwar jeder mit denen verglichen, aber ich habe nachher bin dann nachher hingegangen und habe nicht mehr jetzt noch eine Punktzahl für Trace McSorley und so ausgerechnet. Das war mir dann zu viel Arbeit, weil ich glaube, dass das auch relativ uninteressant ist. Und bin dann letztendlich auf 6 Tiers gekommen. Man kann darüber reden, ob sich sogar 7 Tiers sein müssten.
Ja, also ich bin bei 20 auf jeden Fall auf 5 Tiers gekommen. Ich meine natürlich, die Top 10 ein bisschen differenzierter zu betrachten sind als die Nicht-Top 10. Aber ja, es ist, ich meine im Endeffekt, es wird ja ab einer gewissen Zahl wird einfach austauschbar. Und das ist halt immer so ein bisschen das Thema. Ich denke, in der NFL gibt es wahrscheinlich nur vielleicht 10, 9 Quarterbacks, die, wo ich sage, ja, läuft, die müssen sich jetzt gerade aktuell weniger Sorgen machen, sei denn es geht um das Alter des Quarterbacks, weil ich glaube einer doch ein bisschen älter ist, einer ist ein bisschen älter in der Top 8, dementsprechend, ja, das ist dann noch ein anderes Thema, aber genau. Ich bin einfach hergegangen, hab alle Quarterbacks so ein bisschen auf den Tisch gelegt und einfach so aus dem, was ich weiß, was mir Stats gegeben haben, wobei ich jetzt nicht sage, boah, ich habe einfach Total Yards runtergeballert, das wäre auch ziemlich witzig, daraus jetzt einfach was erzählen, bisschen Film natürlich nochmal geguckt bei dem einen oder anderen Quarterback, aber dadurch, dass dann halt viel einfach auch während der Saison geschaut wird, hat man ja immer auch so ein gewisses subjektives Empfinden. Michi, du hast schon gesagt, ich finde eine Aussage bei dir, die will ich nachher nochmal ein bisschen, da würde ich vielleicht ganz gerne ein paar Beispiele noch zu nehmen, wenn man halt auf ein gleiches System eingeht, weil da unter den gleichen Umständen ist ein bisschen schwierig, weil, also für mich, weil wenn du jetzt zum Beispiel Josh Allen und Joe Burrow vergleichst und die in die Eagles Offense packst, und da würde ich wahrscheinlich eher für Josh Allen plädieren, während ich vermutlich bei der Chargers Offense sagen würde, dass ich da eher Joe Burrow sehen will als Josh Allen.
Aber da redest du jetzt von der Systemfrage. Wenn du sagst, gleiche Umstände, meinte ich nicht unbedingt selbes System. Wenn du das System noch mit reinnimmst, dann musst du sagen, wie gut ist das, oder geh davon aus, in einem System, das auch auf den Quarterback zugeschnitten ist. Oder aber du kannst sagen, und das habe ich gemacht, ein System, was wo du sagst, was grundsätzlich ein Quarterback beherrschen sollte. Und da ist eben auch die Frage, wo sieht man zuerst mal? Was sieht man als Hauptaufgabe eines Quarterbacks an und so? Das war tatsächlich in dem Zusammenhang recht spannend.
Okay, cool.
Ja. Also weil ich jetzt gesagt habe, also wer mich kennt, weiß, dass ich nicht so der große Fan von den Läufern bin. Und tatsächlich ist die erste Aufgabe meiner Meinung nach eines Quarterbacks das Passen aus der Pocket heraus. Und die zweite Aufgabe ist tatsächlich Broken Plays. Und bei Broken Plays vor allen Dingen übers Passspiel zu agieren. Und erst an dritter Stelle kommen für mich Scrambles und sowas. Oder Laufen. Von den Aufgaben, wie ich die Quarterback-Position sehe, ne? Das kann man durchaus anders sehen, aber deswegen haben so Spieler wie Lamar Jackson zum Beispiel natürlich einen schwereren Stand bei mir.
Das ist aber eine interessante Herangehensweise, weil wenn ich das jetzt einfach den Schnipsel nehme und sage, okay, das ist die Hauptaufgabe des Quarterbacks. Ich habe inzwischen Quarterbacks und da gehört, das ist ein, wenn ich die jetzt rausnehmen sollte, würden dazu Josh Allen, Jalen Hurts und Lamar Jackson, vermutlich auch sowas wie ein Anthony Richardson, wenn man jetzt über die Rookies nachdenkt, sondern das wären Spieler, wo ich sage, das ist ein zusätzliches Element. Bei Josh Allen mag das nochmal differenzierter zu betrachten sein, bei Jalen Hurts und Lamar Jackson ist es aber genau das Teil der Offense, was halt die Offense ausmacht und womit die halt auch Spiele gewinnen. Aber also finde ich spannend, weil also da muss man schon ein bisschen differenzierter rangehen. Wir kennen alle deine Meinung zu dem Thema. Da bin ich gespannt, wo die dann am Ende gelandet sind. Aber
Also ich sag nicht, dass es gar keine Aufgabe ist, aber wenn ich die Aufgaben des Quarterbacks halt gewichten müsste, sehe ich persönlich das Passing an erster Stelle und deutlich vor dem Laufen. Du hast recht, es ist ein zusätzliches Element, das für mich aber deutlich weniger wert ist, weil es für mich nicht so in die Aufgaben des Quarterbacks reinfällt.
Ja, aber ich sag mal, du brauchst ja eine gewisse Baseline als Passer und dann geht es ja im Prinzip dazu, okay, wenn ich jetzt einen Tier oder ich sag mal, einen Quarterback habe, der im Passing irgendwo auf 15 ist und der dann aber so ein zusätzliches Element hat wie Lamar Jackson, das wertet das insgesamte Spiel ja einfach unheimlich auf.
Also es bringt ihn nach vorne, aber im Quarterback-Ranking selber glaube ich zum Beispiel, dass ein Quarterback, der im Passen deutlich besser ist als Lamar Jackson, dass dieses zusätzliche Element gar nicht so nötig hat. Beispiel wäre, und ich weiß, andere Zeiten oder so, Beispiel wäre Dan Marino. Dan Marino ist quasi nicht gelaufen, er hatte es aber auch nicht nötig. Er hat halt alles mit seinem Arm regeln können. Die meisten Quarterbacks kennen das nicht und das Quarterback-Spiel hat sich verändert, auch das ist mir bewusst. Und nochmal, ich will das nicht aus der Bewertung ausklammern, um Gottes Willen. Aber das ist halt eben die Frage, wie schwer gewichtet man es? Und das macht tatsächlich bei einigen Quarterbacks viel aus, ja.
Okay, ja, würde ich vielleicht mal ein bisschen anders sehen, aber das ist ja dann genau das Thema, warum wir auch gesagt haben nachher, wir haben kein Konsens-Ranking, einfach damit man die Unterschiede noch ein bisschen größer rausarbeiten kann. Natürlich hätten wir sagen können, dass man es so und so, aber...
Ja, mal gucken, vielleicht schreiben wir ja mit und dann können wir am Ende vielleicht ganz schnell nochmal einen Konsens Top 10 dann nennen oder so. Das werden wir ja sehen.
Oder wir bereichen das
für Social Media auch.
Genau, also ich habe tatsächlich bis 20 fünf Tiers, sobald ich ein so ein Zwischentier habe. Dabei sind Tiers 1 bis 3, tatsächlich die Spieler 1 bis 8. Also ganz in der Spitze ist das sehr differenziert. Dann gibt es einen Riesenpool von Tier 4, Spieler 9 bis 15 und dann Tier 5. Da habe ich dann nach 5 Spielern aufgehört, aber in das Tier gehören wahrscheinlich noch ein paar mehr Quarterbacks. Ich könnte einfach mal anfangen mit, also Tier 1 ist bei mir halt, Tier 1 ist eigentlich nur ein Spieler. Das werdet ihr wahrscheinlich, also ja, da werdet ihr vermutlich jetzt eine große Vermutung haben. Dann sind Spieler 2 und 3, Tier 2, Spieler 4 ist so ein Zwischentier, den ich jetzt nicht direkt irgendwie einsortieren konnte. Und das sind immer noch Elite-Spieler. Bei Spieler 4 gibt es also den einen oder anderen einen Punkt, wo ich so ein bisschen noch Bedenken habe. Dann gibt es Tier 3. Das sind halt einfach Spieler, die, wo ich sage, die tragen ihre Offense mit. Ich glaube, dass außer Position 1 jeder Quarterback auf die Umstände inzwischen angewiesen ist. Dass dort nicht jeder Quarterback ohne gute Umstände. Und Patrick Mahomes, ich meine, gut, da muss man nachher auch nicht. Ist, glaube ich, der einzige Quarterback in der Liga, der gezeigt hat, okay, I don't care. Er braucht halt eigentlich nur einen guten Spieler in der Offense und eine solide Offensive Line. Gut, dann gibt's Tier 4 bei mir. Tier 4 sind Spieler, wo ich so ein bisschen Proof immer noch dran geschrieben habe oder so ein paar Concerns gesundheitlicher Frage habe, aber das sind Spieler, die nicht outstanding waren oder die outstanding waren, aber jetzt nicht mehr sind, die eine gute Saison gespielt haben, wo man sagen muss, okay, war das jetzt ein One-Hit-Wonder auf dem Niveau oder nicht? Und das ist halt so ein ganz bunt gemischtes Tier. Und Tier 5 ist das Tier, wo ich schon sage, also okay, das sind jetzt Spieler, wo ich, die entweder vielleicht noch hochrutschen können, wo ich aber vielleicht auch gar nicht so viel mehr sehe. Das ist dann, sind auch von jung bis alt so ein paar Spieler. Genau. Das, so habe ich die eingeteilt. Ich weiß nicht, Micho, wenn wir jetzt von bis 20 ausgehen, wie hast du die eingeteilt?
Ja, bis 20. Also klar, ich habe als erstes bei mir Platz 1 bis 3, wobei man darüber streiten kann, dass Platz 1 in einem separaten Tier ist. Ich habe das Potential Hall of Fame genannt. Platz 1 ist für mich eigentlich schon sicher Hall of Fame. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren irgendwann. Dann habe ich Platz 4 bis Platz 9, das sind für mich Franchise-QBs. Das heißt, von wegen, das sind eigentlich die Mannschaften, die ihren QB tatsächlich gefunden haben, meiner Meinung nach. Und da gibt es tatsächlich ein paar Überraschungen bei. Von 10 bis 16, das wäre das dritte Tier bei mir, habe ich Undisputed Starter. Das heißt, haben halt gestartet und gibt es keinen Grund, tatsächlich wirklich zu tauschen. Nach der Leistung der letzten Saison, muss man natürlich immer sagen. Von 17 bis 23 war es bei mir dann. Dann wären es bei mir tatsächlich Low-End Starter. Das heißt, das sind welche, die tatsächlich auch mit dem Tier dahinter, das wäre dann das Backup-Tier, so ein bisschen wechseln. Und ich sag direkt mal, das letzte Tier, ganz, ganz unten, no NFL. Also die sind nicht für die NFL meiner Meinung nach geeignet. Nur wenn es um die Leistung der letzten Saison und in dem Vergleich der anderen Quarterbacks geht, das muss man immer dazu sehen, ne? Dass wir hier immer noch über jeder Spieler, der irgendwie Quarterback in der NFL spielt und sei es nur Backup, muss man mal sagen, gehört in der Regel zu den besten 80 Quarterbacks der Welt. Wenn man sagt, von wegen im Fußball zum Beispiel, man würde zu den besten 80 Fußballern der Welt gehören, da würde keiner sagen, von wegen, oh mein Gott, der ist untalentiert. Also von daher, wir reden selbst bei den Spielern, wo ich keine NFL dran geschrieben habe, über hochtalentierte Athleten.
Ja. Bei mir, ich habe jetzt ein bisschen, ja, also dadurch, dass ich ja diese Proof-Geschichte drin habe, es geht das schon bei mir. Also natürlich, der Eindruck des letzten Jahres ist deutlich dominanter. Da ist bei mir aber auch bei ein paar Spielern so ein bisschen Projection mit drin. Einfach aufgrund dessen, wie sie sich entwickelt haben und so weiter oder wie sie mal gespielt haben. Und das ist halt so ein bisschen, ich habe es nicht ganz losgelöst vom Rest betrachtet und ich habe auch ein bisschen Projection mit drin. Nichtsdestotrotz ist natürlich die letzte Saison so, dass der größte Punkt, was die Daten angeht. Das ist aber auch irgendwo logisch, weil sonst betrachtest du ja irgendwelche rückwärts gewankten Daten, die einfach nicht aktuell sind und wo es dann auch keinen Sinn ergibt, ein Quarterback-Ranking zu machen, es sei denn, man möchte ein All-Time-Quarterback-Ranking machen oder ein Quarterback-Ranking der Jahre 2010 bis 2020 oder was auch immer. Genau. Gut, ich würde tatsächlich, soll ich einfach mal mit meinem Tier 5, also 16 bis 20 anfangen oder?
Ja, leg ruhig mal los.
Weil ich meine, du kriegst wahrscheinlich bei 20 gleich schon Schnappatmung, weil auf 20 habe ich Daniel Jones. Weil das sind jetzt Spieler für mich, wo ich in dem Tier auch, ähnlich wie bei Tier 4, nicht so ganz safe bin. Aber 20 Daniel Jones, 19 ist Jared Goff, 18 ist Mac Jones, 17 ist Kenny Pickett und auf der 16 habe ich dann tatsächlich noch Ryan Tannehill. Sind für mich Spieler, die gerade Mac Jones, ich meine, der war in der Rookie-Saison gut, aber danach war nicht mehr viel. Kenny Pickett, nicht schlecht, aber da kam auch nicht viel. Und das ist für mich halt, die heißen halt unterschiedlich. Ja, das ist vielleicht der größte Unterschied. Die haben auch alle ihre Stärken und Schwächen. Ich sehe aber andere entweder inzwischen besser oder in der Consistency besser. Und ich sag mal, das Jahr zum Beispiel, das, was Daniel Jones jetzt gehabt hat und auch von Jared Goff, das reicht mir nicht, um sie in das Tier 4 hochzuschieben. Die haben durchaus beide noch die Möglichkeiten, da wieder hochzurutschen. Bei Ryan Tannehill, ich glaube, der ist eher auf dem Ast, dass es runtergeht. Und Mac Jones, ich glaube nicht, dass Mac Jones in das Tier höher rutschen kann. Von dem, was wir gesehen haben und wenn ich die Spieler vergleiche, die in dem Tier 4 sind. Und bei Kenny Pickett, der kann definitiv auch noch hochrutschen. Das war jetzt halt, das Start hat für mich einfach nicht für Tier 4 gereicht. Das sind so die Spieler von mir, 16 bis 20.
Ja, da haben wir schon deutliche Unterschiede, glaube ich. Liegt aber auch, glaube ich, daran, dass du so ein bisschen noch eine Projection mit ihm in Zukunft mit hineingenommen hast. Denn das habe ich ja komplett rausgelassen. Ich habe wirklich versucht, mich auf die letzte Saison zu beschränken. Deswegen ist tatsächlich Daniel Jones bei mir natürlich höher. Ne? Das ist ganz klar. Ich sag jetzt mal, selbes Tier, aber ganz knapp nicht in den Top 20 gelandet sind bei mir. auf 23, und da kriegst du jetzt die Schnappatmung, Kyler Murray, weil nach die letzte Saison war einfach nicht gut, wirklich nicht gut. Und es gibt ja auch nicht umsonst Gerüchte, dass die Cardinals eventuell nach dieser Saison sich von Kyler Murray auch trennen würden.
Ja gut, aber die sind, glaube ich, eher darauf auch, dass sie sowieso einen Ausverkauf und in einen Rebuild gehen wollen.
Ja, aber Kyler Murray war tatsächlich auch nicht gut. Er ist meiner Meinung nach, zumindest in der letzten Saison, keine Lösung gewesen, sondern Teil des Problems. Derek Carr, von dem ich ja grundsätzlich sehr, sehr viel halte, der aber letzte Saison tatsächlich nicht gut gespielt hat. Und Matthew Stafford, den ich auch eigentlich, von dem ich sehr viel halte, der aber auch aufgrund seiner Verletzungsgeschichte natürlich letzte Saison nicht so weit war. Ne? Verletzungen zählen natürlich auch immer rein. Ich weiß nicht, hast du Verletzungsanfälligkeit und Verletzungen mit bewertet?
Ja, das kommt im nächsten Tier noch so ein bisschen. Ja. Ein Spieler habe ich da so ein bisschen von ausgenommen, von den Injury Concerns.
Ja, aber das ist zumindest wie in der letzten Saison, das hat zumindest mit drin umgespielt. Also mein Tier wäre dann ja Low-End Starter, das heißt, das waren jetzt 21, 22, 23 und die Plätze, dann habe ich dann tatsächlich Jameis Winston auf 20, der in meinen Augen tatsächlich gar nicht so schlecht gespielt hat. Eine Überraschung, auf Platz 19 ist bei mir Jacoby Brissett.
Ich meine, war der bessere Quarterback in Cleveland.
Meiner Meinung nach auch. Also war zwar Low-End-Starter, aber doch ordentlich. Wo wir tatsächlich relativ d'accord sind, wäre dann auf Platz 18 bei mir Ryan Tannehill. Aber auch da gebe ich dir recht, langsam aber sicher auf dem absteigenden Ast. Und auf der 17 Dak Prescott. Da werden sich mit Sicherheit viele Leute dran streiten. Auch da habe ich letztens noch ein Quarterback-Ranking gelesen, wo es darum ging, Dak Prescott hätte in der Offense von Miami mit den Waffen, hätte er Miami weiß Gott wie weit geführt. Und das glaube ich halt eben nicht. Ich glaube, dass Dak Prescott ein Starter ist. Man kann jetzt über solide oder Low-End natürlich streiten, weil er ist genau an der Tiergrenze mit 17 bei mir. Aber dass er... ich glaube tatsächlich, dass er sehr abhängig, extrem abhängig ist von den Umständen. Ganz extrem. Und da dementsprechend, ich glaube, wenn alle Leute dasselbe hätten, dass er dann tatsächlich deutlich schlechter performen würde. Denn wenn alle Leute dieselben Umstände haben, das ist ja auch so die nächste Diskussion, also sprich ein System, das ihnen liegt, die entsprechenden Waffen, eine entsprechende O-Line oder sowas, dann kommt es tatsächlich auf so Sachen an, wie sehr kann jemand was selbst kreieren. Und da sehe ich Dak Prescott halt relativ weit hinten. Das heißt, das wäre meine 17. Und dann gibt es tatsächlich einen kleinen Cut. Also es gab schon einen kleinen Cut zwischen Jacoby Brissett und Ryan Tannehill. Und nochmal einen kleinen Cut geht's dann bei mir bis ins nächste Tier rein, wo dann Platz 16 ist. Und dann mache ich da jetzt einfach auch direkt mal weiter. Weil bei der 16, da wirst du jetzt auch wieder schreien, da habe ich tatsächlich Lamar Jackson. Ich habe dieses Tier Undisputed Starter genannt. Und am Ende dessen rangiert nach der letzten Saison für mich Lamar Jackson. Was auch mit seinen Verletzungen zu tun hat, aber auch mit der Art Quarterback, die er ist. Weil ich glaube, gegen Lamar Jackson kannst du am besten spielen, indem du ihn zwingst zu werfen. Und das sollte man halt eben gegen einen Quarterback, der meiner Meinung nach gut ist, eben nicht tun. Eigentlich sollte man meiner Meinung nach einen Quarterback, sollte das beste Mittel gegen einen Quarterback sein, ihn daran hindern zu werfen, also ihn zwingen zu laufen. Ist bei Lamar Jackson, geht die Taktik ein bisschen in eine andere Richtung. Dann habe ich auf der 15 Andy Dalton, der gerade für sein Alter, aber mit seiner Routine immer wieder überraschend gut spielt. Ich glaube, dass er in vielen Systemen halt eben gut zurechtkommt und abhängig vom System immer noch bis zu hervorragenden Leistungen bringen kann. Nach der letzten Saison relativ weit oben auf der 14 ist bei mir Jared Goff. Es ist keine Frage, dass Jared Goff meiner Meinung nach eigentlich eher Richtung Low-End-Starter geht. Aber ja, wie soll ich das sagen? Also er geht meiner Meinung nach Richtung Low-End-Starter. Aber nach der letzten Saison, da hat er es wirklich verdammt gut gemacht. Kann ich nicht anders sagen. Und da ist er für mich halt eben deutlich höher. Es gibt also für mich auch keinen Grund, warum Jared Goff ausgetauscht werden sollte nach der Leistung. Und auf der 13 habe ich dann Aaron Rodgers. Tatsächlich. Ich hätte sogar teilweise erwartet, nach den Leistungen wie Aaron Rodgers, dass Aaron Rodgers vielleicht sogar ein bisschen tiefer fällt bei mir, auch weil ich da persönlich irgendwie, kann man ja nie so ausschließen, aber tatsächlich auf der 13 knapp über Jared Goff, aber er ist über Jared Goff Und damit haben, und das kann ich vielleicht schon mal spoilern, die New York Jets einen deutlichen Sprung nach oben getan. Denn wenn ich mir angucke, wer letzte Saison bei denen gespielt hat, da habe ich Zach Wilson auf Platz 37 als schlechtesten Quarterback, den ich gerankt habe. Und Mike White ist bei mir auf 29 im Backup-Tier. Knapp vor Deshaun Watson. Und danach habe ich wieder einen kleinen Cut. Es gehört zwar noch zum selben Tier, aber dann kommen jetzt drei Spieler, die quasi fast gleich auf sind und dementsprechend dann Richtung Top 10 gehen würden. Aber da möchte ich dir jetzt erstmal den Vortritt weiterlassen.
Ja, ich bin überrascht. Also ich glaube, dass Dak Prescott durchaus selber Sachen generieren kann. Und das tut er meiner Meinung nach besser als Tua es tut. Gut, bei Lamar Jackson, das war für mich fast zu erwarten, dass er da ist. Und bei Aaron Rodgers bin ich auch ein bisschen überrascht, weil da muss ich sagen, sehe ich, dass ich verstehe, wo die Idee herkommt, den tiefer zu ranken, aber ich sehe das einfach bei weitem noch nicht, dass Rodgers auf der Ebene ist. Und eigentlich, das fand ich an den Namenstiers bei dir so interessant, weil du sprichst halt von Hall of Famer. Da müsste Rodgers ja halt eigentlich irgendwo Platz, also der müsste ja in dem obersten Tier sein, weil Rodgers ja.
Ja, dass Rodgers im Laufe seiner Karriere da ganz, ganz oben mit hingehört, ist keine Frage, aber nicht, wenn man nur die letzte Saison betrachtet.
Das ist korrekt. Für mich aber immer noch ein Spieler, und das werde ich gleich, also es sind. Die drei Spieler alleine sind bei mir Spieler in den Top 10. Und Lamar Jackson ist bei mir halt auch die Ausnahme von den Injury-Geschichten. Und wenn ich jetzt auf mein Tier 4, und das sind halt Quarterbacks, die entweder noch was beweisen müssen, Sachen wieder beweisen müssen, oder wo ich auch so ein bisschen Injury-Concerns sehe. Und innerhalb dieses Tiers, das ist jetzt nicht ganz konsistent vielleicht, und da kann man sicherlich viel hin und her schieben, und ich würde wahrscheinlich vielleicht auch jeden Tag anders ranken. Auf 15 haben wir halt Derek Carr, der für mich einfach ein grundsolider Quarterback ist. Das reicht für mich aber einfach nicht, um in diese Top 10 vorzudringen oder halt wirklich in dieses nächste Tier. Und ich bin jetzt gespannt, wie er in der neuen Situation klarkommt. Wird man sehen. Dann auf 14 habe ich Russell Wilson. Ich glaube, dass Russell Wilson natürlich immer noch viel, viel mehr kann als das, was er letzte Saison gezeigt hat. Aber dafür war die letzte Saison viel zu schwach. Und ein ähnliches Thema hat halt die Nummer 13, da sind wir dann bei Kyler Murray, der für mich auch grundsätzlich ein guter Quarterback ist, aber der ja einfach letzte Saison so rausgekommen ist, auch aufgrund der Umstände. Die Cardinals planen einen großen Umbruch und so weiter und so fort. Dann auf Platz 12, und da ist halt ein Spieler, der einfach sehr gut gespielt hat, wo ich aber einfach noch nicht so überzeugt bin, dass das mehr als ein One-Hit-Wonder ist, und das ist Geno Smith. Auf 11 haben wir dann einen, der auch nochmal beweisen, der definitiv über die nächsten Jahre noch beweisen muss, dass er auf dem Niveau weiterspielen kann, und dass die Verletzungen auch, da sind die Verletzungen tatsächlich auch das Thema, was momentan verhindern würde, dass er in das Tier 3 kommt, und das ist Tour. Und dann haben wir auf Platz 10 Kirk Cousins, der auch seit Jahren einfach solide spielt und aufgrund dieser soliden Geschichte einfach für mich persönlich über halt einem Geno Smith steht zum Beispiel. Einfach weil er auf diesem Niveau, der spielt seinen Turn runter und das nicht schlecht, und auf 9 habe ich halt Dak Prescott. Da kann man sicherlich diskutieren, ob oder wie oder was, aber für mich ist Dak Prescott einfach in diesem Tier noch der Spieler, der für mich über mehrere Saisons schon gezeigt hat, dass er das Niveau halten kann, der auch so ein paar Wehwehchen hier und da mal hatte, weswegen er natürlich jetzt nicht dort ist, wo die anderen Spieler sind, aber für mich über Jahre hinweg gezeigt hat, was er denn imstande ist zu leisten und da auch einfach insgesamt sehr, sehr gute Werte aufgelegt hat. Und ja, man muss natürlich dann immer hier die Umstände, da die Umstände. 2020 war halt verletzt, das ist das Thema. Letzte Saison war er auch verletzt. Aber alles darum, sag ich mal, war einfach sehr, sehr gut. Ja, die 2021-Saison war nicht schlecht, die 2019-Saison war auch sehr, sehr gut. Und dementsprechend ist das für einen Spieler, der jetzt für mich, ich sag mal, borderline Top 10 ist jetzt in dem Ranking, aber insgesamt halt nicht in dieses nächste Tier gerutscht ist, aufgrund dessen, dass er eben verletzt war. Dass es nicht die erste Saison ist, die er wirklich, wo er größere Wehwehchen hatte. Und dementsprechend aber von seinem Spielstil und von dem, was er kann, hat er durchaus die Möglichkeit, noch ein Tier hoch zu rutschen. Die Möglichkeit haben natürlich auch andere Spieler. Nur sehe ich mehr Fragezeichen bei den Spielern, die ich jetzt genannt habe, hoch zu rutschen oder halt wirklich in das nächste Tier zu kommen, beziehungsweise allgemein in ihrem Spiel haben sie mehr Fragezeichen, sodass ich sie nicht weiter nach oben schieben konnte.
Da ist vieles, was bei mir tatsächlich ähnlich ist. Klar, einige Unterschiede haben wir. Das liegt vor allen Dingen, glaube ich, da in der Bewertung von den hinteren. Aber ich sehe, dass du einiges zumindest ähnlich bewertet hast.
Ja, aber ich glaube auch allgemein, also ich sag mal, du hast natürlich mit deinem Fokus auf das Passing Game vielleicht noch einen anderen Fokus, was halt das Ranking angeht. Ich denke, der allgemeine Konsens hätte vermutlich, hat einen Lamar Jackson deutlich höher, hat vermutlich auch einen Aaron Rodgers deutlich höher. Kommt natürlich darauf an, wie bewerte ich das Ganze. Und das hast du ja alles schon auch gut dargelegt und dann gibt es halt Unterschiede. Aber ja, ich hatte es, glaube ich, in der Vorbesprechung, hatte ich es gesagt, insgesamt habe ich das Gefühl, dass die Konsensmeinung viel, viel näher zusammengerutscht ist, als das vielleicht noch vor 5, 6 Jahren der Fall war. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen Thema, aber ja, das vom Gefühl her. Ich meine, es gibt immer so 1, 2 Ausreißer, wo man dann denkt, oh, hä, was ist denn jetzt schon wieder los? Aber insgesamt ist der Konsens doch näher zusammengerutscht, würde ich vom Gefühl her sagen.
Ja, denk ich auch. Also ich glaube aber, klar, ich habe das die Bewertungsgrundlage einmal mit dem Passing-Game, die vielleicht bei uns ein bisschen differiert. Aber was wir vor allen Dingen haben, ist diese Geschichte, du hast schon so ein bisschen noch Leistung vor der Saison davor und auch Projection auf die kommende Saison hast du so ein bisschen mit reingepackt. Zum Beispiel Russell Wilson. Der war bei dir, ich weiß gar nicht den Proven Tier. Auf jeden Fall, wenn ich das richtig mitbekomme, unter den Top 15 oder 16?
Nee, ja, 15, ne? Platz 14.
So. Da gehört er mit Sicherheit hin, von seinen grundsätzlichen Fähigkeiten her. Aber wenn ich die letzte Saison betrachte, dann ist er bei mir tatsächlich auf Platz 26 und ein Backup, noch von seiner Leistung her. Ich finde halt eben, wenn du, und deswegen habe ich das versucht, auch versucht, meine subjektive Meinung so weit wie möglich irgendwo auszuschalten. Das geht natürlich nicht wirklich, nicht hundertprozentig. Aber wenn du halt, also wenn wir so sehen, müssten wir sagen, dann müssen wir Dan Marino mitholen, weil der hat schon so viel Gutes gezeigt. Ich bin der Meinung, dass du halt eben die Vergangenheit halt da nicht zu sehr überbewerten darfst. Mit Sicherheit haben viele davon Fähigkeiten, und dazu gehört auch Russell Wilson, wieder deutlich höher zu rutschen. Es kann aber auch sein, das geht bei Quarterbacks auch recht schnell, dass die halt ganz, ganz schnell noch deutlich tiefer rutschen.
Ja, aber dann, ich meine, dann verstehe ich unter anderem aber auch nicht, wieso du und Daniel Jones zum Beispiel höher hat. Weil das, was die Daniel Jones ist letzte Saison besser geworden, in dem Moment, wo die designten Runs und sowas wieder mehr zugenommen haben. So, das ist halt, wo mir so ein bisschen die Consistency fehlt.
Okay.
Ja, weil, wenn ich mir es an, welche Spiele gut waren von Daniel Jones, dann sind es meistens Spiele, wo er auch ein paar mehr Laufversuche hatte. Und vor allem gerade gegen Ende der Saison waren es halt gegen die Colts und gegen die Vikings hatte er halt 6 bzw. 11 Laufversuche sogar gegen die Vikings für 91 Yards mit 2 Touchdowns. Das ist halt, ich sehe halt andere Spieler dann vielleicht noch ein bisschen besser, und Daniel Jones hat fast ein Drittel seiner Touchdowns erlaufen. So, das
Also nehmen wir ruhig mal Daniel Jones, der ist nämlich bei mir auf Platz 10 als Beispiel. Die Frage ist doch, ja, wie beschreibe ich das am besten? Die Frage ist doch, ob woran es liegt, dass er so viel gelaufen hat. Liegt es daran, dass er tatsächlich laufen muss, weil er als Passer nicht gut genug ist? Oder liegt es daran, dass der Rest des Teams vom System her nicht mehr hergibt? Und das war so mein Glaube daran, oder das, was ich zumindest in Daniel Jones sehe. Und ich habe in ihm tatsächlich vor allen Dingen viel Big Play-Potenzial, beziehungsweise Big Play-Können gesehen. Und im Prinzip ist Daniel Jones das, was du gesagt hast, dieses Laufen ist bei ihm ein Zusatzelement. Aber ich glaube halt, wenn du ihn in gute Umstände steckst, mit guten Receivern und einer guten O-Line, ja, sag ich mal, genauso würde für andere auch gelten, dass er halt eben nicht laufen müsste, sondern dass er das tatsächlich mit seinem Arm aus der Pocket regeln könnte. Das ist die Projection, die dabei ist. Da kann man jetzt sagen, von wegen glaube ich nicht, habe ich jetzt nicht gesehen oder was auch immer. Ich habe das in ihm gesehen und deswegen ist er bei mir so weit oben. Dass er dann quasi im Fall der Fälle auch laufen kann, wenn es darauf ankäme, wäre noch etwas, was ihn sogar eher noch ein bisschen weiter nach oben pusht. Aber es ist halt nicht das, was ihn letztendlich da oben hinbringt, sondern das sind seine Fähigkeiten in meinen Augen, tatsächlich das Spiel aus der Pocket zu entscheiden. Zumindest auch in der letzten Saison habe ich das so gesehen, wenn ich in den entsprechenden Umständen dann dementsprechend stecke.
Okay.
Weiß, da kann man jetzt herrlich drüber diskutieren. Und ja, das ist Projection, klar, keine Frage. Aber so sehe ich ihn. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied, weswegen ich ihn höher habe als viele andere, tatsächlich. Ist auch der Glaube, vielleicht bin ich da auch ein bisschen, keine Ahnung, was weiß ich, noch ein bisschen verknallt in ihn gewesen oder sowas, keine Ahnung. Aber ich habe ihn ja damals im Draft auch für den besten Quarterback aus der Draftklasse gehalten. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer sonst noch in der Draftklasse war. Aber bin deswegen vielleicht auch immer noch ein bisschen biased, keine Frage. Aber deswegen habe ich ihn bei mir plötzlich auf Platz 10. Wobei ich tatsächlich sehe, ich habe einen Spieler direkt hinter ihm, der ihn im Laufe der nächsten Jahre meiner Meinung nach definitiv überholen wird. Das ist Trevor Lawrence.
Ja, aber also, ich sag mal, also man kann über jetzt, wenn ich jetzt mir so ein paar Stats raussuche, man kann über PFF natürlich sagen, was man will, aber wenn ich mir Big-Time-Throws anschaue, da ist, wenn ich 100 Snaps als Minimum Dropbacks angebe, da ist ein Daniel Jones halt mit seinen 7 Big-Time-Throws auf Platz 36. Das ist so das Niveau von Matt Ryan, Jameis Winston, Baker Mayfield.
Ja, aber ganz ehrlich, woran liegt das? Also ich finde, da muss man auch immer den Kontext sehen. Die Frage ist immer, woran liegt das? Die Frage ist zum Beispiel, gib ihm einen Tyreek Hill, gib ihm einen Jalen Waddle und hat er dann nicht mehr?
Er wird mehr haben, ja.
Und zwar deutlich mehr.
Aber die Sachen kannst du ja aber auch, weiß ich nicht, für viele aufmachen.
So, ja, kannst du, aber wenn du das für alle aufmachst, und das ist jetzt die Glaubensfrage, wenn du das für alle aufmachst und dann überlegst, da habe ich halt Daniel Jones, dass ich glaube, dass er mehr Big Plays zum Beispiel auflegen würde, als zum Beispiel Lamar Jackson oder Dak Prescott. Ja.
Wenn wir von der prozentualen Sache jetzt ausgehen, dann ist er halt auf Platz 47 von 48, das ist halt nur Matt Ryan schlechter, 1,4%. So, ich glaube, er könnte besser werden, aber dass er über 5% hat, was ihn irgendwo in die Top 10 spülen würde, das sehe ich bei weitem bei Daniel Jones nicht. Das kann halt maximal, und deswegen habe ich ihn auch in diesem Tier 5. Da fehlt halt so, also der hat halt eine gewisse Baseline. Und es ist nicht so, dass es die Baseline bei dem so ein Trampolin ist, dass er halt wirklich da irgendwelche Sprünge macht. Aber ja, find ich spannend. Also gerade bei Daniel Jones würde ich halt sagen, so schwierig.
Ganz vielleicht, schwierig. Vielleicht ist ein guter Vergleich bei mir tatsächlich Dak Prescott und Daniel Jones, weil die beide halt wirklich komplett am oberen Ende ihres jeweiligen Tiers liegen. Und da finde ich halt den Unterschied halt deutlich. Meiner Meinung nach steckst du beide in dieselben Umstände, entweder in die gleich schlechten oder in die gleich guten. Ja, glaube ich, dass Daniel Jones deutlich besser performt als Dak Prescott.
Okay.
So, und da ist natürlich, klar, das ist individuell, aber das ist tatsächlich so die Frage, du siehst Dak Prescott da deutlich höher als Daniel Jones. Das ist ja auch okay. Ich glaube, dass beide einen ähnlichen Arm rein theoretisch haben. Ich halte den Arm von Daniel Jones tatsächlich für ein bisschen besser. Ich glaube, dass Daniel Jones tatsächlich mehr kreieren kann als Dak Prescott, wenn es drauf ankommt. Und dann käme jetzt eben noch, und das wäre das Bonbon, was ihm noch ein Stückchen weiter umspielt, eben auch die Fähigkeit, das Spiel. Ja, ich glaube, Daniel Jones kann das Spiel bestimmen. Das glaube ich bei Dak Prescott zum Beispiel nicht.
Gut. Sehe ich nicht, aber muss ich auch nicht sehen. Deswegen habe ich Daniel Jones da und du hast einen Daniel Jones ein bisschen höher.
Vielleicht nochmal zu sagen, ich habe dann quasi auf Platz 12 Tom Brady.
Ja.
Ja, weil er nach der letzten Saison deutlich abgesackt ist. Aber selbst ein abgesackter Tom Brady in seiner letzten Saison war immer noch deutlich besser als viele andere. Ja, dann Trevor Lawrence und Daniel Jones. Und tatsächlich von den Punkten her, die ich ja vergeben habe, sind alle drei Spieler gleich. Also sowohl Tom Brady, Trevor Lawrence und Daniel Jones haben bei mir die gleiche Punktzahl bekommen. Und letztendlich ist es dann auch ein bisschen persönliches Ranking, wen ich da auf 10, auf 11 und auf 12 setze von den dreien.
Also Tom Brady habe ich jetzt halt rausgenommen, weil der einfach nicht mehr spielt. Nur der wäre aber vermutlich noch ein Tier höher. Und also ich verstehe, also ich bin bei Tilo deutlich, also vermutlich deutlich höher als der Konsens. Puh. Schwierig, den nicht in den Top Ten zu haben. Dafür ist mir die Entwicklung zu krass. Und dafür ist mir das Jahr, ich sag mal, dafür gewährte ich das Jahr unter Urban Meyer einfach nicht, gar nicht. Weil ich weiß nicht, Urban Meyer ist für mich einer der schlechtesten NFL-Headcoaches in der Geschichte. Wenn man das so beschreiben möchte, weil das ist ja absolut wild, was da schiefgelaufen ist.
Aber bezüglich Trevor Lawrence habe ich eine Frage an dich, Rico. Auch da habe ich in dem Quarterback-Ranking gelesen, wo es ganz einfach hieß, Trevor Lawrence muss vor Tua sein, weil Trevor Lawrence hat ein Playoff-Spiel gewonnen. Ich halte die Begründung für Bullshit, aber was hältst du davon?
Grundsätzlich ist das, ja, was da kommen wir bei Tua dazu, dass er einfach verletzt ist, wenn es in die Playoffs geht. Könnte man jetzt mal ganz flapsig so sagen. Grundsätzlich sehe ich in Trevor Lawrence einfach einen Passer, der Elite sein kann. Trevor Lawrence ist für mich einer, der, solange es Patrick Mahomes gibt und da nichts passiert, ja, es sei denn, Patrick Mahomes sagt jetzt, boah, ich habe seit dem Start meiner Karriere über meinem Niveau gespielt und jetzt spiele ich auf meinem normalen Niveau und das ist deutlich schlechter.
Oder ich wechsle zum Baseball.
Oder das, ist Trevor Lawrence aber für mich ein Spieler, der das Potenzial hat, definitiv auf Platz 2 zu springen. Ich halte ihn für einen exzellenten Passer und darüber hinaus hat er halt auch, also er ist ein Spieler, der kann laufen und ist darauf aber nicht angewiesen, kann es aber machen. Der muss halt noch ein bisschen mehr in der NFL ankommen. Hat jetzt auch nicht die besten Umstände gehabt. Bekommt jetzt Calvin Ridley zurück, wo ich super gespannt bin, wie das funktionieren wird. Und insgesamt hat er letzte Saison so ein bisschen Butterfinger. Das war so ein bisschen schwierig, aber also die Begründung halte ich für Quatsch. Insgesamt hatte ich Trevor Lawrence einfach für einen deutlich, deutlich besseren Passer als Tour. Also, und halt einer, der halt auch außerhalb des Systems gestalten kann. Wo es ja bei Tour einfach immer diese, es gibt einzelne Plays, wo du das von Tour auch gesehen hast. Eines dieser Plays ist das Spiel gegen die Ravens. Ich glaube, das ist der Touchdown auf Waddle. Der vierte Touchdown war es. Aber das ist ja das, wo ich sage bei Tua, so, okay, es fehlt mir an Out of Structure. Und dann ist halt die Verletzungsgeschichte ja bei Tua einfach das
große. Ich habe Tua tatsächlich auf 9. Also.
Das ist für mich halt einfach zu hoch, weil
dafür. Das war auf 12, ne?
Ja, und für mich ist halt, wie gesagt, dieses Tier, was ich da habe, dieses vierte Tier, wo ich halt Spieler habe, die entweder Injury Concerns haben, die vielleicht nur ein Jahr gut gespielt haben oder die mehrere Jahre gut gespielt haben und jetzt ein Jahr katastrophal gespielt haben. Oder die halt solide über Jahre gespielt haben. Also wir haben diese One-Hit-Wonder wie Tua und Geno. Wir haben Spieler wie Kyler Murray und Russell Wilson, die extrem schwach gespielt haben letzte Saison. Wir haben Spieler wie Derek Carr und Kirk Cousins, die solide gespielt haben über Jahre hinweg und da immer mal wieder höher, mal tiefer waren, aber immer eine gewisse Baseline hatten, die sie nicht verlassen haben. Und dann haben wir halt Dak Prescott, der vielleicht sogar schon mal im Tier 3 war. Ich meine, er war auch schon mal, glaube ich, sogar im MVP-Race. Aber da ist halt so ein bisschen Injury Concerns auch mit dabei, weswegen er es nicht in das höhere Tier geschafft hat. Und ich habe halt zwei Ausnahmen auch von diesem Tier gemacht. Die kommen dahin im nächsten Tier. Insgesamt, es ist halt bestimmt bei Tour für mich zu viele Fragezeichen.
Dafür also, hat ja keine Frage. Aber das ist halt eben die Geschichte. Du sagst jetzt schon wegen, er ist vor allen Dingen anderswo eingeordnet, weil andere Leute halt über Jahre hinweg was gebracht haben. Und ich betrachte halt die letzte Saison. Und da muss man sagen, da hat er teils herausragende Leistungen abgeliefert. Wenn er die durchgezogen hätte, wäre er noch deutlich weiter vorne bei mir. Das hat er nicht, eben wegen Injuries. Das ist ein ganz großes Problem bei ihm, das ist gar keine Frage. Und ja, es gab auch Spiele, wo er durchaus schlecht gespielt hat, beziehungsweise gewackelt hat. In den entscheidenden Momenten war er verletzt. Das führt halt dazu, dass er deutlich tiefer sinkt, als meiner Meinung nach, als das Potenzial, was er gezeigt hat. Und ja, er hat viele Fragezeichen. Ich bin auch nicht überzeugt davon, dass Tua tatsächlich auf Dauer unser Franchise-Quarterback ist. Überzeugt bin ich davon noch nicht. Das macht das Ganze halt auch so schwierig, weil man kann nicht immer sagen, boah, noch eine Saison und noch eine Saison. Am Moment sind wir All-In. Und ich glaube aber, dass das mit Tua möglich ist, diesen All-In-Ansatz jetzt zu verfolgen. Er hat die dementsprechenden Umstände, die braucht er. Das ist auch gar keine Frage, gerade aufgrund seiner Spielweise. Ich glaube, dass Tua ein verdammt guter Passer ist, und zwar aus, dass der, er kann fast jeden Wurf, sage ich mal. Ich gebe dir vollkommen recht, das Problem ist, und das ist seine Armstärke, wenn er out of structure Bälle irgendwo in enge Fenster zimmern muss, da ist er nicht ganz so fähig dazu. Das heißt, was Tua vor allen Dingen braucht, ist eigentlich eine gute O-Line bei seiner Spielweise, bei seinem Skillset. Und da muss man wiederum sagen, die hatte er nicht. Er hat jetzt keine, doch, er hat eine schlechte O-Line gehabt. Wenn ich all das betrachte, glaube ich halt, dass Tua in der letzten Saison gezeigt hat, was er kann. Er hat seine beste Version gezeigt und er hat seine schlechteste Version gezeigt. Und das reicht bei mir im Vergleich zu den anderen Quarterbacks, was die letzte Saison gezeigt haben, halt eben zu einem Platz 9. Einen Russell Wilson zum Beispiel. Ja, der hat über Jahre hinweg deutlich mehr gezeigt als Tua in seinen 3 Jahren NFL. Auch was Verletzungen und so weiter angeht, wäre er dann deutlich mehr. Aber das kann ich halt eben, wenn ich die letzte Saison betrachte, muss ich ganz klar sagen, ist Tua deutlich vor Russell Wilson. Und wir reden hier von, bei mir, quasi fast 3 Tiers Unterschied, die Tua vor Russell Wilson ist, bei der letzten Saison. Wir haben jetzt den Weg mit Tua eingeschlagen. Und wir haben gesehen, was Tua kann. Und jetzt müssen wir diesen Ansatz auch ganz konsequent verfolgen, müssen Tua alles geben, was er auch noch brauchen kann, wenn wir irgendwo Erfolg haben wollen. Das können wir uns auf Dauer sowieso nicht leisten, sage ich mal. Und dann muss man einfach entscheiden, will man jetzt mit Tua weitermachen? Glaubt man, dass Tua auch anders das dementsprechend das Beste von ihm zeigen kann? Oder sagen wir, nein, da müssen wir uns jetzt umgucken. Klar, aber jetzt müssen wir den Weg verfolgen und Tua hat gezeigt, dass er Leistungen bringen kann, die ihn in den Top 10 bringen. So sehe ich das. Und deswegen ist er bei mir auch da oben. Er könnte noch weiter oben sein, wären dann nicht diese Injury Concerns.
Ja, wobei ich weiß nicht, ob Tour wirklich in die hohen Sphären, also da fehlt für mich schon noch ein bisschen was, um in die hohen Sphären zu kommen.
Und also er ist bei mir, um es ganz klar zu sagen, er ist bei mir der Letzte in dem zweiten Tier, was Franchise Quarterback heißt. Der ist ja der Letzte, ne, mit, ja.
Ich meine, wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt einen Aaron Rodgers nehmen würde und den letzte Saison in die Miami Offense getan hätte, das wäre wahrscheinlich besser gewesen.
Und das glaube ich eben nicht. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob wir da Aaron Rodgers nicht überschätzen. Aaron Rodgers, wenn ich mir die Spielweise von Aaron Rodgers angucke, hat er eine Spielweise, die, ja, er kann out of structure, kann Würfe in enge Fenster und so weiter zimmern. Aber ich finde, Aaron Rodgers spielt nicht vorsichtig. Er nutzt seine Receiver und sein Scheme nicht wirklich aus, habe ich das Gefühl, sondern er will so spielen, also er lässt sich schlecht in eine Struktur einfügen, er will, dass immer alles so läuft, wie er es will. Das heißt, er führt das Team nicht wirklich. Das ist so ein bisschen das, was ich bei Aaron Rodgers sehe und was ich im Spiel, meine ich jetzt, ne? Und das finde ich tatsächlich ein bisschen für Quarterback ein bisschen schwierig. Vielleicht kommt es wirklich daher, dass ich Tua da eher zutraue, ein Spiel an sich zu reißen und ein Spiel tatsächlich, ja, zu formen, zu strukturieren. Das sehe ich bei Aaron Rodgers wirklich nicht. Tut mir leid. Und deswegen glaube ich auch, dass die Jets damit ein großes Problem kriegen werden.
Ja, weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, ob wir nicht sogar unsere, also die drei besten Passempfänger von uns letzte Saison, ich glaube nicht, ob die sogar nicht 1, 2, 3 bei Green Bay gewesen letztes Jahr. Ich glaube, Tua wäre baden gegangen bei den Packers. Also für mich ist das schon mal ein großer, großer Unterschied. Und dafür, also auch, ich meine, was Aaron Rodgers jahrelang mit nur oder mehr oder weniger mit einem Elite-Receiver gemacht hat, das ist einfach outstanding. Natürlich hatte er meist auch eine sehr gute Line oder eine gute O-Line. Ich meine, er war nicht umsonst vor 2 Jahren noch zweimal MVP. So, also das ist halt schon.
Ja, wie gesagt, vor 2 Jahren, aber das ist ja uninteressant.
Ja, stimmt wohl, aber also für das, aber da nee, das. Dafür sehe ich bei Aaron Rodgers viel zu viel, als dass ich sagen würde, dass der definitiv hinter Tua ist. Auch nach der letzten Saison. Aber gut, das sind die individuellen Bewertungsgrundlagen und auch die individuellen.
Ja, aber das ist halt die große Frage bei Tua. Da, da werden wir uns auch in der kommenden Saison drum drehen und wahrscheinlich auch noch in den kommenden 2 Jahren und dann muss. Wie gesagt, wir haben jetzt keine andere Wahl. Wir machen jetzt mit Tua weiter. Wir werden jetzt dieses Fenster mit Tua versuchen aufzustoßen, beziehungsweise offen zu halten. Und danach muss man neu gucken. So oder so. Dann ist ein Tyreek Hill, kann man sagen, weg. Dann muss man gucken, wen von unseren jungen Spielern man halten kann. Was ist mit Jalen Phillips? Was ist mit Jalen Waddle? Was ist mit Javon Holland? Ja, kann man die dementsprechend halten? Kann man zusammen mit Tua, macht es Sinn, die mit Tua zusammen zu halten? Das werden wir alles dann sehen müssen. Aber bis jetzt haben wir keine andere Wahl. Also da, ja. Aber ich möchte kurz noch zumindest, bevor wir jetzt hier weitergehen, nein, ich möchte weitergehen, ein Spieler, den du auch erwähnt hast, den ich nämlich auch stark unterschätzt finde, der ist nämlich bei mir auf Platz 8 und das ist Kirk Cousins. Den habe ich so weit oben, weil ich auch glaube, dass er stark unterschätzt ist. Und da glaube ich zum Beispiel auch, dass er, bei ihm bin ich zum Beispiel der Überzeugung, oder glaube ich, dass er in der Lage dazu gewesen wäre, wenn man ihn in die Miami Offense gesteckt hätte, bessere Leistungen abzurufen. Und der hat ja diese Injury-Concerns nicht.
Ja, ja, ich meine, Kirk Cousins ist für mich so ein bisschen der, nicht neue Moderne, aber der etwas jüngere Joe Flacco. So würde ich das beschreiben. Ich meine, Joe Flacco hat auch einen Super Bowl gewonnen. Und was Ähnliches würde ich halt Kirk Cousins zutrauen, ne?
So. Also Joe Flacco habe ich nachher festgestellt, den habe ich nachher rausgenommen. Der wäre bei mir aber irgendwo, glaube ich, Richtung Backup gelandet,
wahrscheinlich. Ja, aber ich sag mal, wenn wir so retrospektiv mal schauen, Joe Flacco hat diesen Super Bowl, den Joe Flacco gewonnen hat, das ist halt so ein Super Bowl, wo du sagst, okay, das ist halt einer, den auch Kirk Cousins gewinnen könnte oder hätte gewinnen können, wenn er halt diese Umstände gehabt hat, eine Top-Defense und einfach auch eine solide Offense um sich herum, dann kann er dieses Niveau halten.
Ja, und vor allen Dingen, er hat ja dann in den Playoffs, hat ja damals Joe Flacco extrem aufgedreht. Der hat ja in der Regular Season gar nicht so herausragend gespielt, aber in den Playoffs hat er halt herausragend gespielt. damals.
Ja, das ist korrekt.
Und davon hat er halt dann quasi, die Leistung hat er nie wieder erreicht. Aber wenn man dann zum Beispiel ein Quarterback-Ranking nur von dieser einen Saison von Joe Flacco machen würde, müsste man Joe Flacco mit Sicherheit zu dem Zeitpunkt unter die Top 10 sortieren. Keine Frage.
Und das hätte man vermutlich getan.
So, aber in den nachfolgenden Saisons hätte man Joe Flacco wahrscheinlich irgendwo Richtung Tier 4 oder 5 bei dir gepackt. Kirk Cousins hingegen, finde ich, und wenn wir jetzt mal über die letzte Saison hinausgehen, ist konstant irgendwo, also ich finde, die Leistung, die er abruft, ist konstant immer auf einem ähnlichen Level. Die Baseline ist bei ihm relativ hoch. Dafür ist das Limit nach oben dann auch relativ begrenzt. Also er macht eigentlich immer das Optimale aus seinen Möglichkeiten. Finde ich.
Ja, also ich sehe ihn da, ich sehe ihn halt erst hier drunter. Aber insgesamt sind wir ja nicht so weit von dem Ranking voneinander weg. Aber Kirk Cousins hat halt, seitdem er Starter in der NFL ist, eigentlich immer solide geliefert. Ne? Also das waren immer über 25 Touchdowns sogar pro Saison seit 2015. Das waren nie mehr als 15 Interceptions. Das war letztes Jahr ein All-Time-High mit 14. Das sind Zahlen, der hat außer 2019 hat er jedes Mal über 4000 Yards geworfen. Das sind jetzt zwar nur ein paar Total Stats, aber das ist einfach eine gewisse Consistency, die dort ist. Der hat immer eine Completion Percentage gehabt von über 64%. Ja, das ist einfach Mr. Consistency, wenn man das so. So, die Zahlen weichen nicht großartig voneinander ab. So, da ist nicht auf einmal so Average Depth of Target von 6 und im nächsten Jahr von 12. Nee, ist ja nicht. So, das ist halt wirklich, der ist super konsistent. Das ist, ja, da kann man eigentlich fast nur den Hut ziehen, dass man seit 2015 eigentlich 7 Jahre, 8 Jahre hat, die immer auf dem Niveau waren. Und deswegen ist er bei mir halt auch nachher auf der 10 gelandet, halt immer noch in dem Tier 4, ja, was vielleicht eher ein Tier 3 ist, aber ja, finde ich absolut fair, den auch höher zu haben.
Ja, dann machen wir mit dem Rest deiner Top 10 oder mit bis Platz 4 weiter. Ich glaube, bis Platz 4 geht's bei dir?
Platz 5. Und zwar habe ich auf Platz 8 Aaron Rodgers. Einfach Tier 3 sind jetzt wirklich einfach wirkliche Franchise-Quarterbacks, wo ich sage, boah, die jetzt auszutauschen. Bei Aaron Rodgers ist halt das Alter, wo man sagen könnte, okay, den muss man in näherer Zukunft austauschen.
Kurz Zwischenspitze. Ich bin jetzt natürlich in anderen Franchises nicht so drin. Aber was man so aus Green Bay hört, sagen die ganz ehrlich, ja, Aaron Rodgers, du hast viel für uns getan, es war schön mit dir, aber wir sind froh, dass du weg bist.
Ja, gut, aber das ist ja, ich meine, kannst du den Unmut nicht verstehen von Rodgers in Green Bay?
Also, ich glaube, dass er tatsächlich auch derjenige ist, der viel dazu beigetragen hat, dass da schlechte Stimmung ist. Ja, ich glaube, dass er sich selbst da viel zu wichtig nimmt, ehrlich gesagt.
Na, aber sorry, wenn ich so ein Format von Quarterback bin und dann halt mal ein paar Wide Receiver fordere, dann halte ich das für
gerade. Oh, und der Nachfolger wird gedraftet. Oh, ja, stimmt.
Ja.
Dann geht's ihm so wie mit Favre und er muss zu den Jets wechseln. Oh, Entschuldigung.
Ja, aber das ist doch normal. Also, es gibt 32 Starterplätze und du bist halt eigentlich Aaron Rodgers, der war eigentlich nahezu immer irgendwie in den Top 10 zu finden. In manchen Jahren sogar Top 5. Ich würde jetzt auch sagen, 2020 und 2021 wäre definitiv Top 5, wenn nicht sogar Top 3 Quarterback. So. Und dass du dann halt ein bisschen so Fragezeichen aufwirfst, dass, okay, wir draften ja erst nur einen Quarterback. Grundsätzlich ist das ja vollkommen legitim. Rodgers war damals nicht auf dem Niveau von den MVP-Saisons. Vollkommen fair. Aber dass ich auch als Quarterback dann irgendwann sage, so Leute, wie soll ich denn meine beste Leistung zeigen, wenn ihr mir, also ich kann, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Motorsport nehme, Max Verstappen, wenn der im AlphaTauri sitzt, dann wird er auch nicht Erster. So, du brauchst also gewisse Umstände, braucht jeder bis auf einen Quarterback in dieser Liga. Und dementsprechend ist das für mich, wo ich sage, Rodgers hatte definitiv Punkte. Wie er sie nachher geäußert hat und so weiter und so fort, die Entlassung von irgendwem zu fordern, das muss nicht sein. Da sind wir auf der gleichen Seite. Ich glaube aber schon, dass Rodgers dort ein bisschen mehr Saying hätte haben dürfen. Und klar, dass das dann irgendwann auf die Stimmung drückt und dass man dann sagt, okay, wir haben dieses Thema erstmal abgehakt und sind dann vermutlich next year First-Round-Pick raus und das ist alles okay. Ich denke aber auch, dass aufgrund dessen, wie die Jets aufgestellt sind, mit den Wide Receivern, mit der O-Line, die natürlich Fragezeichen aufwirft und deutlich schlechter ist als die von Green Bay, aber insgesamt einfach da ein bisschen mehr. Also er ist mit seinem alten Koordinator zusammen, da ist natürlich dann auch die Frage, wie viel Macht hat Rodgers wirklich über diese Offense?
Also hat er noch schön seine Receiver-Buddies dabei, mit denen die an Green Bay zu schlecht für ihn waren?
Ja, aber gut, er hat ja jetzt zum Beispiel auch einen Garrett Wilson und so. Also ich glaube, da hätte sich in Green Bay auch nicht drüber. Und ich meine, in Green Bay, das war ihm ja bewusst, dass das aufgrund seiner Vertragsverlängerung man dann seinen alten Buddy da nicht halten kann. Aber insgesamt, ja, hätte man da schon, ich sag mal, man hätte mehr machen können, um einen Aaron Rodgers zufriedener zu stellen. So würde ich das beschreiben. Und ja, jetzt muss man halt schauen, wie es für ihn bei den Jets läuft. Ob es besser ist mit Brett Favre ist oder schlechter. Schauen wir mal. Und dann habe ich auf 6 und 7 quasi die beiden Ausnahmen von meinen Regeln. Das ist einmal Lamar Jackson. Die Ausnahme der Injury-Geschichte ist, aber Lamar Jackson gibt mir so viel als Passer, dass ich ihn deutlich höher werte, weil er eben diese Offense generiert, die es sonst so in dieser NFL nicht gibt. Das ist einfach so. Und dementsprechend habe ich ihn da einfach auf 7. Ich sehe ihn einfach deutlich besser als Passer, als du es siehst. Und auf 6, und das hat, also ich wusste nicht so ganz, wohin mit ihm. Und er hat auch nur ein Jahr, wo er jetzt sehr, sehr gut gespielt hat oder auf Elite-Elite-Level gespielt hat und das unter Elite-Umständen, und das ist Jalen Hurts. Für mich halt einer, der nochmal viel mehr generieren kann, auch wenn ich ihn jetzt mit Tua vergleiche. Und ja, ich wünschte mir, wir hätten auch so eine O-Line. Aber Jalen Hurts hat halt einfach dieses zusätzliche Element, was Tua nicht hat. Und er hat einfach als Passer auch letztes Jahr unheimlich stark geliefert. Klar hat er auch einen richtig geilen Wide Receiver Room dort. Ja, aber du musst trotzdem erstmal auch so liefern. Und hier kann man natürlich den Case aufmachen, boah, dass ich gesagt habe, so, hey, Tier 4 ist da, wo man dann, die hatten so ein gutes Jahr. Aber das Jahr von Jalen Hurts war für mich zu gut, als dass ich ihn da jetzt hätte in das andere Tier stufen wollen oder können. Und auf Platz 5 habe ich dann halt Trevor Lawrence, einfach weil ich so sehr überzeugt von ihm bin und da ist auch viel Projection mit drin. Aufgrund der Leistung dürfte er da alleine nicht stehen. Da müsste man ihn vermutlich eher irgendwo Richtung 8. Ich würde ihn nicht in das Tier 4 schieben wollen, aber ja, da ist für mich ein bisschen mehr Projection mit drin. Nichtsdestotrotz ist das für mich so ein Tier, wo ich sage, das ist noch nicht ganz Elite-Elite gewesen oder ist aktuell nicht ganz Elite-Elite. Das ist bei Aaron Rodgers halt wegen dem letzten Jahr. Sonst wäre er auch deutlich höher. Bei Lamar Jackson sind ein bisschen die Injury-Concerns. Jalen Hurts, wenn er weiter so liefert, kann auch noch mal ein Tier hoch, genauso wie Trevor Lawrence. Also das sind Spieler, wo ich sage, die können definitiv in die Top 5 vorrutschen und können dort auch aufgrund von Leistung andere Spieler verdrängen, die aktuell dort sind. So würde ich das vielleicht beschreiben.
Ja, bei mir sieht man bei den weiteren Spielern, also wir sind da, ja, wie soll ich sagen, wir haben ja jetzt schon Spieler, die relativ, wir hatten ja schon, du hast Spieler weiter vorne, die ich weiter hinten habe, von daher ist es keine große Überraschung, dass es bei mir, wenn es weitergeht, etwas anders aussieht. Ich finde, an meinem Platz 7 sieht man schon recht deutlich, welche Art von Quarterback ich tatsächlich bevorzuge, weil es geht mir um Quarterbacks, die solide aus der Pocket herauspassen, solide das Spiel aus der Pocket heraus steuern, mit Pässen das Feld überbrücken, Stück für Stück auch durchaus. Das war ja, Kirk Cousins ist ja auch so einer, ne? Ab und zu mal ein Big Play einstreuen können, wie auch immer. Das ist so die Hauptsache. Und Platz 7 ist nahe dran und bei mir und spielt so ähnlich. Und den Namen habe ich bei dir bisher noch gar nicht gehört. Der tatsächlich ist bei mir Platz 7. Und jetzt, da ich den Namen bisher von dir noch nicht gehört habe, denke ich mal, dass von dir jetzt ein lautes Uff kommt. Jimmy G. Jimmy Garoppolo.
Ja, weil da kommen für mich jetzt mehrere Faktoren zusammen. Jimmy G ist verletzt.
Richtig, aber das war er ja ein Teil der letzten oder den Großteil der letzten Saison nicht.
Doch.
Ja, nicht komplett verletzt. Also
Ja gut, er war erstmal war er Backup, ja.
ja, weil man unbedingt Trey Lance installieren wollte.
So, und dann muss ich aber auch sagen, dann kann man sich die Frage stellen, war Jimmy G besser als ein Siebtrunden-Rookie bei San Francisco? Und dann stelle ich mir die Frage, wie stark will ich einen Jimmy G nach oben setzen dafür, dass er in dem absolut mit Abstand freundlichsten Quarterback, System spielt, was je erschaffen wurde auf diesem Planeten? Und für mich ist Jimmy G halt einfach schlechter als die Riege um Derek Carr und so weiter und so fort. Vielleicht wäre er in einem Tier mit einem Ryan Tannehill, weil mehr gibt einem, also Jimmy G ist halt, also ich verstehe, so also das ist halt auch so San Francisco, die haben halt so viel um darum gebaut und haben halt dieses Quarterback-Friendly System und das zeigt so, dass du kein Elite-Quarterback brauchst, um den Super Bowl zu gewinnen. Aber sie haben halt auch nicht bewiesen, dass man ihn damit gewinnt. Und Jimmy G ist für mich, also, nee, also, pff, das ist wirklich uff. Also, ich kann sagen, dass Jimmy G bei mir auch nicht mehr kommt, ja. Aber, boah, Jimmy G wäre selbst, wenn er gesund wäre, bei mir wahrscheinlich nicht mehr top. Also, boah,
Ja, wie gesagt,
vielleicht.
er liefert bei mir tatsächlich das, was ich von einem Quarterback erwarte. Das ist, glaube ich, wirklich, also das hat er zumindest in der letzten Saison getan. Und das ist das Entscheidende. Viele andere Quarterbacks tun das halt eben nicht. Die scheitern schon an dieser Hürde. Und da ist Jimmy G halt komplett verlässlich für mich und führt halt ein Team. Er führt das wirklich, habe ich das Gefühl. Man kann jetzt darüber diskutieren, wie viel ist Scheme. Natürlich, klar.
Alles?
Nochmal?
Alles?
Boah, das glaube ich halt eben nicht. Das glaube ich tatsächlich eben nicht. Letzten Endes habe ich ein bisschen besser als sogar als Kirk Cousins. Da müssen wir echt warten, was die nächste Saison zeigt. Aber das ist ja genauso, wo, also ich habe ihn zumindest sehr weit da oben eben. Das ist hauptsächlich der Grund. Er hat für mich besser performt als viele andere dahinter. Und eben aus dem Grund, weil er das liefert, glaube ich, was ich erwarte in erster Linie. Ne?
Ja, weil, also da, also nee, also selbst wenn ich, nee, weil Jimmy G war 2 Jahre Starter in der NFL, ist er 2014 in der Liga, ich meine, klar, er war 3 Jahre in New England, aber, boah, nee, puh, puh, schwierig, ganz, ganz schwierig. Also, nee, da komme ich nicht mit.
Auf Platz 6 habe ich jetzt auch einen Namen, den du noch nicht hattest. Da gehe ich von aus, dass der bei dir aber noch kommt. Das spielt in der AFC East.
Da
Und
kannst du
das ist
von
Josh Allen.
ausgehen. Ja, der wird
Problem,
kommen.
also Josh Allen wäre mal weiter vorne bei mir gewesen. Das Problem bei Josh Allen ist eine Regression und vor allem eine Regression für mich in den in entscheidenden Punkten. Er wird vor allen Dingen zu hektisch. Er will es mit der Brechstange erzwingen. Er ist dann zum Beispiel im Vergleich zu Jimmy G, ne? Die haben, das spoilere ich jetzt mal nicht, die haben dieselbe Punktzahl bei mir. Ist er halt eben nicht in der Lage, ruhig zu bleiben und das Spiel konstant nach vorne zu bringen. Und so ein bisschen nimmt das Team auch immer Josh Allens Gesicht an, also hopp oder top. Bei Josh Allen gibt es irgendwo, habe ich das Gefühl, wenig dazwischen. Und naja, ich glaube tatsächlich, dass das Fenster um Josh Allen herum so langsam zugeht. Weil er hat natürlich mit Stephon Diggs einen herausragenden Receiver. Aber die Bills haben eine verdammt gute Defense. Aber Josh Allen weiß das nicht wirklich, glaube ich, zu nutzen. Und wenn da anfangen, die Säulen wegzubrechen oder sowas, glaube ich nicht, dass Josh Allen in der Lage sein wird, das Team aufzufangen. Dazu fehlt ihm halt eben die Basis, sondern er wird sogar eher noch weiter abrutschen. Und dann wird Josh Allen und Josh Allens Spielweise, obwohl er immer noch ein guter Quarterback ist, könnte es eher sogar zum Problem für das Team werden. Nochmal, wir reden hier über Platz 6. Das ist jetzt Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. Aber er ist halt nicht mehr der Top-Quarterback meiner Meinung nach. Es gibt ja Leute, die haben ihn oder sehen ihn ähnlich wie Patrick Mahomes. Und da sehe ich ihn halt ganz weit weg von, trotz allem. Also das kann ich sagen, das ist ganz deutlich weit weg.
Wobei ich muss sagen, also ich habe mir nämlich die letzte Saison dann nochmal so ein bisschen angeschaut, weil ich war am Anfang der Saison übertrieben überzeugt von Josh Allen und die Fragezeichen kamen halt immer mehr mit, so ab der Hälfte der Saison kamen so leichte Fragezeichen. Der hat am Anfang der Saison einfach besser gespielt als Patrick Mahomes. Hat er einfach. Weil er einfach diese Defenses, gegen die er gespielt hat, die hat er seziert. Ja, und hat dazu noch diese Beine und hat dazu noch diesen Arm. Das wirkte alles sehr, sehr unfair. Und ich weiß nicht, und das ist gegen Ende der Saison und auch in dem Playoff-Spiel zum Beispiel gegen uns, der hat ja nachher, haben wir nur noch tief versucht, immer über die Big Plays. Ich frage mich halt, ob das wirklich Josh Allen das Thema ist, weil du kannst ihm natürlich irgendwann nicht mehr den Vorwurf machen, dass er es versuchen will und so weiter und so fort. Da musst du halt auch als Coach und als Offensive Coordinator, und ich glaube, da ist so ein bisschen das Problem, weil sie haben ja Brian Daboll verloren und Daniel Jones hat ja auch bei den Giants, er war ja deutlich schlechter die Saison davor, war ein bisschen besser in dieser Saison. Und ich weiß nicht, inwiefern dort auch der Weggang von Brian Daboll sich dann irgendwann bemerkbar gemacht hat. Weil er eben nicht mehr dieses In-Season-Coaching gemacht hat. Er hat sicherlich die Basis Anfang der Saison, alles supi, tutti. Aber es hat ja irgendwann dann gefehlt, wirklich dieses System und auch Josh Allen in der Saison weiterzuentwickeln, weiterzuhelfen. Und das ist halt so vom Play-Calling einfach auch, du musst ja deinen Quarterback auch irgendwo unterstützen. So, ja, und ich weiß nicht, ob du dich da als Offensive Coordinator auch immer die langen Routen anbieten musst. Also du hast so viele Plays innerhalb von einem Spiel. Also gegen uns war das am Ende ja nur noch so, okay, gib ihm. Ich werfe den Ball einfach tief und irgendwas wird schon passieren.
Aber Josh Allen wollte das ja auch. Ich habe dann teilweise das Gefühl, dass Josh Allen, also dass es so gelaufen ist, weil Josh Allen das wollte.
Ja, dazu fehlt mir ein bisschen. Also das ist für mich eine Spekulation, weil ich, also zumindest habe ich nichts dahingehend gelesen. Und da würde ich Josh Allen definitiv den Benefit of the Doubt geben, weswegen ich ihn auch deutlich höher, also deutlich, aber weswegen ich ihn auch höher habe.
Ja, und was ich noch positiv zu Josh Allen sagen muss, Josh Allen ist für mich ein absoluter Outlier, was Accuracy angeht. Normalerweise wird die Accuracy nicht besser im Laufe der Karriere. Und Josh Allen ist halt da die große Ausnahme. Wenn Josh Allen wieder auf die Accuracy zurückfallen sollte, weil davon lebt er jetzt tatsächlich dann auch noch ein bisschen, wenn er wieder auf die Accuracy zurückfallen sollte, die er am Anfang seiner Karriere gezeigt hat, was ja eigentlich der Normalzustand quasi wäre, dann wäre er für mich vielleicht sogar 2 Tiers tiefer. Eben weil, meiner Meinung nach, ich hinterfrage sein Decision-Making so ein bisschen. Dass er den Arm hat, ist keine Frage, aber der Arm bringt halt nichts, wenn die Bälle nicht ankommen. Und ja, wie gesagt, da hat er ja so einen unglaublichen Sprung gemacht, so dass er seine Tools dementsprechend einsetzen kann, falls das nur ein Strohfeuer war, was ich nicht glaube, weil er hat das jetzt über mehrere Saisons hinweg bewiesen, dann würde er auch wieder abrutschen. Aber ich glaube, Decision-Making ist bei mir das große Problem, was ich noch in Josh Allen sehe. Tatsächlich.
Und auch Platz 5? Achso. Ja, wie gesagt, ich würde ihm da... Ja, wenn du als Offensive Coordinator ihm dann weniger die tiefen Routen anbietest, dann könntest du ja da auch gegenwirken. Aber ja, verstehe ich. Also wenn du natürlich ihm jedes Mal die tiefe Route auch anbietest und er die dann auch jedes Mal nimmt, dann hast du natürlich auch noch ein anderes Thema. Da gebe ich dir recht.
So, und auf Platz 5 habe ich tatsächlich einen Namen, den du auch hattest, den hast du auch in ähnlicher Range, das ist bei mir Jalen Hurts. Ich mochte Jalen Hurts ja schon im College sehr, fand es eigentlich etwas seltsam, dass Tua ihn im College unbedingt ersetzen musste. Ich habe gesagt von wegen nicht, dass Alabama da einen Fehler gemacht hat, aber habe Jalen Hurts damals schon nicht viel schlechter gehalten. Und was bei Jalen Hurts halt beeindruckend ist, dass er das tut, was ihm eigentlich niemand zugetraut hat, nämlich dieses Passing. Das heißt, da ist er tatsächlich ganz weit vorne, hat nicht umsonst den Super Bowl erreicht. Also da ist er bei mir tatsächlich auf Platz 5, auch mit Abstand zu einem Josh Allen. Kann ich nicht anders sagen. Ich hatte gedacht eigentlich bei meinen Vorlieben, dass er weiter unten laufen würde, aber nach der letzten Saison muss man einfach sagen, da gehört er da oben rein. Ansonsten hast du über Jalen Hurts gesagt, was man sagen kann. Und auf Platz 4 auch einen Namen, den du auch schon gehabt hast. Und da ist es tatsächlich so, ja, mir fehlt auch der Glaube, dass er kein One-Year-Wonder ist, aber ich habe halt nur die letzte Saison betrachtet und dann gehört er da oben rein. Und tatsächlich auf Platz 4 ist bei mir gelandet, Geno Smith, mit derselben Punktzahl wie Jalen Hurts. Und man könnte auch darüber diskutieren, ob man Jalen Hurts und Geno Smith nicht tauscht. Also tatsächlich Geno Smith auf 5 und Jalen Hurts auf 4 setzen würde. Und danach dann wäre das Tier, das ich da habe, tatsächlich nach der letzten Saison zu Ende und würde dann mit meinen Top 3 in meine Top 3 reingehen, die quasi ein Tier sind. Wobei, ich glaube, machen kein Geheimnis draus, Platz 1 ist nochmal eine andere Liga.
Ja gut, mit Geno, wie gesagt, ich habe es ja auch gesagt, er kann wahrscheinlich noch hochrutschen. Ich weiß nicht, ob es passiert, aber wenn man die Saison im Vakuum betrachtet, dann kann man ihn definitiv dort setzen.
Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen Platz 10 und Platz 15 bei Geno Smith auf Dauer. Das glaube ich schon. Oder zumindest tiefer als jetzt, aber die letzte Saison war halt schon verdammt gut.
Ja, ich meine, die Umstände werden auch nicht schlechter.
Wobei ich da mir tatsächlich die Frage stelle, Geno Smith, beziehungsweise Russell Wilson, hätte Russell Wilson in denselben Umständen genauso performt? Weil ich habe oft genug gehört, dass das Problem bei Russell Wilson ist halt eben dieses Spielen innerhalb einer Struktur. Das heißt, dass Russell Wilson so viele Waffen, die er hat, oder Scheme oder sowas, gar nicht richtig ausnutzen kann. Und dass das ein Geno Smith halt eben perfekt umsetzen würde. Deswegen Russell Wilson auch Probleme in Denver hatte. Ich weiß nicht, siehst du das so ähnlich?
Na, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Also, ich glaube klar, dass Russell Wilson außerhalb der Strukturen natürlich auch sehr, sehr gut spielt und dass er eher dazu tendiert, auch mal aus diesen Strukturen auszubrechen. Das ist, denke ich, klar. Aber, also ich weiß nicht, ob der jetzt nicht besser gespielt hätte letzte Saison bei den Seahawks. Also das würde ich jetzt nicht so sehen. Ich denke, bei den Broncos gab es halt einfach andere Themen und ich glaube, dass das nicht direkt alleine am Quarterback lag. Aber ja, ich weiß es nicht. Also da wäre ich jetzt noch ein bisschen. Dafür hat mir ein Russell Wilson vorher zu viel gezeigt, als dass ich das jetzt einfach so raushauen würde. Ja. Gut. Dann würde ich tatsächlich einfach mal mit meiner Nummer 4, und das ist so ein Zwischentier, weil Justin Herbert hat gezeigt, dass er alles hat, um vielleicht sogar auf Nummer 2 zu springen. Aber mir fehlt einfach noch so ein bisschen die Consistency, auch in etwas schlechteren Umständen. Die Line war nie überragend, auch wenn sie da eine überragende Line zusammengestellt haben. Aber entweder waren Leute verletzt oder sie haben bei dem Team dann doch nicht mehr die Leistung gebracht, wie sie vorher die gebracht haben. Von den Receivern hat er immer gut, aber auch da Verletzungsanfälligkeiten im Receiver Room. Und dann kriegt er von mir auch definitiv den Benefit of the Doubt vom System. Und das muss er halt diese Saison mit einem neuen Offensive Coordinator, das muss er jetzt halt zeigen, dass er besser, also dass er das, wo ich ihn sehe und wo viele ihn sehen, das muss er jetzt halt bestätigen. Weil ich meine, er hat diese Würfe immer wieder gezeigt. Justin Herbert kann jeden Wurf, kann er einfach. Weil er hat die Genauigkeit, er hat die Geschwindigkeit, also er hat halt einen starken Arm. Das heißt nicht, dass er weit werfen kann, sondern dass er auch Bälle in Fenster zwingen kann. Das ist ja das, was Tua zum Beispiel nicht kann. In einer Drucksituation den Ball in ein enges Fenster zwingen, das kann Tua nicht, weil ihm da die Geschwindigkeit im Wurf fehlt. Und das ist ja das, was Justin Herbert ist quasi ähnlich, also man könnte fast von einem Dan Marino 2.0, wenn man nicht Patrick Mahomes als Dan Marino 2.0 bezeichnen will, aber das ist so für mich über das, was wir hier sprechen, wenn ich über Justin Herbert spreche. Der kann einfach jeden Wurf, dazu kann er auch noch laufen, als zusätzliches Element, das ist nicht auf dem Niveau wie ein Josh Allen, aber Wie gesagt, er hat noch nicht diese ganz hohen Sphären erreicht, was die Erfolge angeht. Das ist so ein bisschen, weswegen ich da noch so ein bisschen ihn noch nicht in dieses Tier 2 habe. Aber insgesamt bringt er eigentlich alles mit, was du für einen vielleicht sogar zukünftigen Hall of Fame Quarterback brauchst. So, das ist halt so ein Zwischentier für mich.
Also, du hast jetzt alles Positive schon gesagt. Ich finde, das hat er auch gezeigt, weswegen er bei mir ein bisschen höher ist. Aber ja, kann ich verstehen.
Hervorragend.
Also ich glaube, jetzt kann man das auch direkt sagen. Bei mir ist Justin Herbert halt eben auf 2 aus den Gründen.
Das ist ja, finde ich, also da fehlt mir noch so ein bisschen zu, um ihn wirklich über Josh Allen und Joe Burrow zu ranken. Weil Josh Allen ist bei mir halt die 3 und Joe Burrow ist bei mir die 2. Einfach weil Joe Burrow für mich persönlich mehr gezeigt hat, als das Josh Allen in der letzten Saison gezeigt hat. Und dafür ist die Formkurve bei Josh Allen einfach in die falsche Richtung gegangen. Ja, also das kann sich von Spieltag zu Spieltag oder von Saisonhälfte zu Saisonhälfte können sich die beiden immer wieder tauschen. Ja, das hatte ich ja vorhin schon. Hätte ich Joe Burrow eher lieber vielleicht im System wie bei den, also nicht im System, aber wenn ich jetzt sagen würde, welchen Quarterback würde ich jetzt bei den Chargers einsetzen? Joe Burrow oder Josh Allen? Dann würde ich wahrscheinlich Joe Burrow nehmen. Wenn ich jetzt bei den Eagles bin, würde ich wahrscheinlich eher Josh Allen nehmen als Joe Burrow. Und das ist halt nicht so ein allgemeingültig. Die beiden unterscheiden sich einfach in ihrem Spiel, weil die sind bei mir halt Tier 2 beide, Burrow und Allen, und die unterscheiden sich halt in ihrem Spiel einfach so stark voneinander. Das ist da für mich keine, also das könnte von mir aus auch beides eine Punkt 2, also Nummer 2.5 sein.
Ja, wen hast du denn auf 3 höher? Wen hast du letztendlich auf 3? Joe Burrow oder Josh Allen?
Josh Allen.
Aber bei mir ist es Joe Burrow, der ist tatsächlich auf 3. Joe Burrow hat halt genau das, er ist im Prinzip genau wie ein Jimmy Garoppolo in der Beziehung oder ein Kirk Cousins, erstmal konstant. Er kann das Spiel konstant strukturieren, er kann eine Offense konstant führen und dazu kommt noch, dass er diese Big-Play-Fähigkeit noch dazu hat. Also er kann die tiefen Würfe, er hat jetzt auch nicht den super starken Arm, aber er kriegt es hin, er hat ein hervorragendes Decision-Making. Er kriegt genau hin, wo er dementsprechend den Ball auch platzieren muss. Ganz hervorragend. Er ist bei mir auch ganz nah dran an Justin Herbert. Justin Herbert ist halt einfach, Justin Herbert kann von seinen Tools her wirklich jeden Wurf. Bei Joe Burrow ist es so, er kann wahrscheinlich nicht ganz jeden Wurf. Er hat den etwas schwächeren Arm. Das ist der einzige Unterschied, der eigentlich zwischen den beiden von der Leistung her ist. Beide haben in der letzten Saison herausragend gespielt. Und Joe Burrow gehört für mich mittlerweile ganz da oben rein. Ich hatte am Anfang starke Zweifel bei ihm, aber muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn man den zum Beispiel in die Offense von Miami setzen würde, wäre er deutlich weiter als Tua. Und er hatte in der letzten Saison keine Verletzungsprobleme. Das muss man auch ganz klar sagen. Ne? Es ist sehr zuverlässig. Und Zuverlässigkeit, wie war das immer? Best Ability is Availability.
Richtig. Und Joe Burrow hat einfach auch, ist nicht so wie Justin Herbert, und es gab halt den einen oder anderen, ich hatte ja auf Twitter auch so einen kleinen Kommentar zu abgegeben, wenn ich jetzt Time to Throw und solche Geschichten, dann ist halt Joe Burrow da einfach auch nochmal eine Stufe höher. Ja, ich meine, Justin Herbert ist auf einem Elite-Niveau, aber Joe Burrow kann da halt noch ein bisschen mehr, und weswegen ich ihn ich weiß nicht, wenn ich jetzt einen Justin Herbert bei uns in der Offense hätte, wie das aussehen würde mit Tyreek Hill und Jalen Waddle. Das wäre wahrscheinlich richtig, richtig. Das ist jetzt kein Tua-Slender einfach. Ne? Das ist einfach ein ganz.
Ja, aber das wären dann regelmäßig Plays mit 25 plus Yards.
Ja, die müssten ja wahrscheinlich fast 3 Safeties tief stellen, um das am Ende verteidigen zu können. Und das ist halt richtig krass. So, es würde halt den Rest so weit öffnen. Also, ja, das wäre ein kleines Träumchen. Ne?
Deswegen habe ich zwischen denen auch ein komplettes Tierunterschied. Du 2 oder 3, ne?
2. Ja, definitiv 2.
Also, wobei, bei mir kann man dann auch nämlich gucken, weil Tua, wie gesagt, am Ende des einen Tiers ist, rein theoretisch auch 1 bzw. 2, ne? Wo man dann wirklich nachgucken muss. Das ist dann schon ein gewaltiger Qualitätsunterschied.
Definitiv. Und das halt, ich meine, man muss immer sich überlegen, ob sich ein Justin Herbert bei uns auch so entwickelt hätte. mit dem, was wir hatten und ob wir dann überhaupt diese Moves gemacht hätten, die wir jetzt gemacht haben. Ja, das muss man auch alles so ein bisschen in Fragezeichen setzen. Ich glaube es nämlich nicht, weil dafür, also ich, Brian Flores gibt mir keinen Grund, dass ich glaube, dass er von irgendwas abgerückt wäre in dem, was er getan hat. Aber
das ist auch eine Theorie von mir. Meine Theorie ist, dass die Entwicklung eines Quarterbacks extrem davon abhängt, in was für ein System beziehungsweise in welchen Coaching-Staff er kommt. Das ist in den ersten beiden Jahren extrem wichtig. Und wenn man jetzt an Justin Herbert denkt, ich glaube, die Chargers waren damals ja auch kein besonders gutes Team und er kam in ein vergleichsweise schlechtes Team. Er war ja als Backup eigentlich nur eingeplant. Tyrod Taylor war ja damals, glaube ich, der Starter und hat sich dann verletzt. Dann kam Justin Herbert rein in ein auch in einen Flow. Er kam ein vergleichsweise schlechtes Team, hat aber im ersten Spiel direkt geliefert und hat dann auf so einer Welle geschwebt. Dann hat das hat ihn in der Entwicklung unglaublich nach vorne gebracht. Ich glaube, dass so die ersten ein, zwei Saisons für jeden Quarterback halt eben maßgeblich ist. Und da kannst du Glück oder da kannst du Pech haben. Und Tua hat mit Brian Flores halt extremes Pech in meinen Augen auch gehabt.
Ne? Ja, die ersten beiden Jahre und gerade das erste Jahr setzen halt eine gewisse Baseline einfach auch. Und das bei Tyrod Taylor war es diese berühmte Spritzengeschichte, wo er der Arzt die Spritze zu tief gesetzt hat und dann irgendwie hatte nicht die Lunge punktiert oder sowas. Ich weiß, irgendwie sowas also, war das.
War das ja.
Und ich meine, die Chargers hatten immer ein gutes Wide Receiver Core. Ja, davon hat er gezerrt. Die O-Line war auf unserem Niveau, sag ich mal. Vielleicht ein bisschen besser, aber halt, ob du jetzt Nummer 32 bist oder Nummer 31, das macht keinen großen Unterschied. Und dementsprechend, ja, hat er da einfach geliefert und das war halt der große Unterschied und hat davon gezerrt und hat das immer wieder bestätigt. Und jetzt fehlt mir halt so der nächste Schritt, um halt wirklich zu Josh Allen und Joe Burrow komplett aufzuschließen. Aber da mache ich mir jetzt wenig Gedanken, auch wenn ich sagen muss, dass das Chargers Front Office vielleicht nicht den besten Job in der letzten Offseason gemacht hat. Aber gut, das sei mal dahingestellt. Das ist dann nochmal eine andere Diskussion. Aber ja, soweit sind wir da nicht auseinander. Und ja gut, ich denke, an einer Sache führt aktuell kein Weg dran vorbei. Und jeder, der das nicht hat, dem würde ich ganz gerne einfach mal die Frage
stellen. Mac Jones.
Ja, Mac Jones, die Nummer 1. Ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, irgendwer hatte Patrick Mahomes auf der 2. Und da frage ich mich, wieso? Das ergibt überhaupt keinen Sinn, weil setzt Patrick Mahomes in jede andere Offense dieser Liga und er rasiert halt einfach noch mehr, als dass er das bei den
Chiefs. Ja, wobei, also ich gebe dir grundsätzlich recht, von seinen Skills her und von seinen Fähigkeiten, ja, gebe ich dir auch grundsätzlich recht. Ich meine, ich habe ihn auch auf 1, keine Frage. Ich glaube aber tatsächlich, dass zu Patrick Mahomes noch was anderes gehört und das ist Andy Reid. Ich glaube, dass mit Patrick Mahomes, wenn der alleine ein anderes Team wechselt, mit einem anderen Coach, ja, dass es durchaus auch einen Leistungsdrop-up geben kann, dass er nicht mehr so rasiert. Aber er hat allein von seiner individuellen Qualität her, wird er jedes Team voranbringen, das ist keine Frage. Aber so glaube ich, dass es so deutlich vorne ist, das spricht, nehme ich jetzt als negativen Punkt in Anführungszeichen, ist tatsächlich, dass es so weit vorne ist, liegt an der Kombination mit Andy Reid. Also, wie gesagt, Patrick Mahomes und Urban Meyer. Patrick Mahomes wird immer noch gut spielen, aber nicht mehr rasieren.
Da würde ich ganz klar entgegenhalten. Ich glaube, dass das eben das Thema ist, dass du gerade am Anfang einen Coach brauchst, der dich dahin bringt. Und ich glaube, Patrick Mahomes hat inzwischen so einen Status und einfach so ein Leistungsniveau erreicht, dass er coachunabhängig ist. Und das beste Beispiel sind die Patriots mit Belichick und Tom Brady. Tom Brady war irgendwann einfach das System und Tom Brady ist dann woanders hingegangen, hat den Super Bowl gewonnen. Und würde Patrick Mahomes in der kommenden Saison bei uns spielen, würden wir auch einen Super Bowl gewinnen. Hands down. Also das würde ihn aufhalten.
Auch, und das ist jetzt die Frage, auch wenn wir jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Tyreek Hill und Jalen Waddle nicht hätten und Ryan Flores Coach wäre?
Ja, gut, du musst ja irgendwo noch eine gewisse Baseline setzen, aber Ich meine, er hat in der letzten Saison außer mit Travis Kelce halt auch keine großen Receiver gehabt.
Das stimmt. Ja,
das ist dann Kadarius Toney und Juju Smith-Schuster, die da waren. Er hat halt eine gute O-Line, die auch gut gedraftet wurde. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt auch nicht Elite-Elite. Und ich weiß nicht, da muss man vielleicht auch den Offensive Coordinator überlegen, wer das wäre, ja, bei uns dann. Ich glaube aber selbst, dass wir mit Brian Flores und Patrick Mahomes immer, also das Team, was Patrick Mahomes hat, ist immer Super Bowl Contender. Immer. Egal was sonst ist.
Gebe ich dir grundsätzlich recht, aber ich überlege gerade, ob ich deinen Spitznamen ändere, von der Anker zu das Chamäleon.
Weil?
Weil ich kann mich daran erinnern, also du hast jetzt gerade gesagt, wegen, wen hat er denn gehabt, groß außer Travis Kelce, der hat ja so einen Juju Smith-Schuster und so rumlaufen gehabt. Ich kann mich erinnern, vor 3 Jahren oder sowas, wolltest du, dass Miami unbedingt Juju Smith-Schuster holt, weil du den für einen der besten Receiver der Liga gehalten hast in dem Bereich.
Ja, vielleicht war das auch vor 3 Jahren so und vielleicht war es ja inzwischen einfach schlechter geworden.
Okay. So, ich stelle mir diesen Wandel her nicht von. Er muss, Juju Smith-Schuster muss unbedingt zu Mail kommen. Wen hat Patrick Mahomes schon gehabt? Da lief ja nur so ein Juju Smith-Schuster rum.
Ja gut, aber vor 3 Jahren, ich meine, come on. Wir können demnächst einfach mal Hot Takes aus dem Jahr 2020 rausholen.
Bring Luke Falk wieder aufs Tapet.
Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, können wir mal gucken, wo das hinführt. Nee, und das ist halt. Ich denke, Juju hat einen guten Start gehabt in die NFL, hat dann aber auch extrem abgebaut und sich mehr auf TikTok fokussiert. Und ja, dementsprechend ärgerlich, dass er mal besser war. Ich denke, das steht außer Frage. Vielleicht ist er halt nie das Niveau erreicht, was ich von ihm hätte erwarten wollen oder erwartet habe. Aber ja, aber insgesamt, wenn ich, ist er. Hat es selbst mit einem Juju Smith-Schuster für Patrick Mahomes für einen Super Bowl gereicht. Und ja, ich meine, man könnte jetzt natürlich auch sagen, so okay, auf Platz 2 in einem Quarterback-Ranking ist Patrick Mahomes mit nur einem Bein oder so. Ich meine, das war letztes Jahr auch so ein Thema, dass er dann verletzt war und dann trotzdem diese Leistung gebracht hat. Das
ist einfach. Er ist halt undisputed bei mir auch, undisputed number one. Also er liegt zwar relativ knapp von Justin Herbert und Joe Burrow von den Punkten her, aber leistungsmäßig lag er auch in der letzten Saison deutlich drüber.
Und wenn man halt überlegt, und das ist für mich ein Quarterback, wo ich sage, der könnte Brady gefährlich werden, was Titel angeht. Weil, wenn ich sage, der spielt jetzt noch 15 Jahre, was hält ihn ab, außer Verletzungen nochmal, keine Ahnung, 5 Titel zu gewinnen? So, der hat ja schon 2 gewonnen.
Ja.
Das ist halt.
Also, durchaus möglich, ja.
Und wenn ich mir dann überlege, so, ich meine, bei mir, die Plätze 1 bis 5, sind bei mir alles AFC-Quarterbacks. Auf Platz 6 und 9 und 10 sind NFC-Quarterbacks. Ja, also 7 und 8 sind jetzt auch, also Rodgers ist jetzt auch wieder AFC, oder nicht wieder, ist jetzt AFC. Und das zeigt halt einfach auch, wie krass einfach die AFC ist. Ja, von den Quarterbacks her. Und dann hast du jetzt die Texans, die sich jetzt nochmal verstärkt haben, und das ist halt, die AFC ist so aktuell, weil sie eben diese Quarterbacks hat, so viel stärker als die NFC. Und das macht es halt für Teams wie zum Beispiel Miami auch deutlich schwieriger, die Playoffs zu erreichen.
Ja.
Und die Colts haben einen Anthony Richardson. Ja, das muss man auch noch überlegen. Also die AFC schafft es irgendwie immer, die besten Picks zu haben, um die besten Quarterbacks zu bekommen, und die NFC geht oft leer aus. Weil das ist halt, weil wenn ich mir angucke, wenn ich jetzt auf die Rookies gucke, die man natürlich nicht inkludieren kann, aber Anthony Richardson ist halt da der Quarterback, der das größte Potenzial hat, ja, und ich meine, klar, hatten wir nicht den First-Overall-Pick in der AFC, sondern in der NFC mit den Panthers. Aber die Texans und die Colts waren halt an 2 und 3 und das sind jetzt wieder zwei junge Quarterbacks, wo du einiges vielleicht sogar für möglich hast. Und dann hast du, also das musst du halt auch mal überlegen. So.
Ja, aber das haben, also ich gebe dir grundsätzlich recht, aber das haben wir schon so oft gehört und es gibt dann doch immer wieder jede Menge, gerade aus guten Quarterback-Klassen, viele Leute, die, ja, das heißt viele, aber Quarterbacks, die halt einfach implodieren. Punkt. Wo nichts kommt. Also ja. Ich erinnere mich damals an den Draft mit Sam Darnold, mit Baker Mayfield, wo im Endeffekt, ja.
Du, ich bin da 100% bei dir, was das angeht. Aber alleine wie loaded die AFC ist im Vergleich zur NFC, das ist ja schon kriminell.
Was die Quarterbacks angeht, definitiv, ja.
Das ist ja richtig krass einfach. Und das macht's. Und das ist halt auch so, diese Tweets wird es vermutlich von mir auch wieder geben, je nachdem, wie die Rankings so sind. Dann hast du halt so, keine Ahnung wen, dann hast du halt so ein Team wie die Cowboys in der NFC, die halt Fünfter sind oder so. Und das ist halt, ja, genau. Und dementsprechend passt das. So, das waren dann auch unsere, ja, Top 20 haben wir jetzt gemacht. Wir machen natürlich, also was heißt natürlich, wir werden jetzt kein Konsens-Ranking machen, was einfach auch dessen so ist, weil wir verschiedene Bewertungsgrundlagen hatten und das jetzt zusammenzuführen einfach in dem Moment wenig Sinn ergibt. Wir können natürlich, hey, das machen und sagen, hey, Daniel Jones wäre da und da oder Trevor Lawrence wäre da und da und so weiter und so fort. Aber wir haben uns jetzt erstmal dagegen entschieden. Aber ihr könnt uns natürlich gerne da lassen, ob wir nochmal ein Content-Ranking auch machen sollen, ob wir grundsätzlich irgendwelche Rankings noch weitermachen sollen oder auch, wie ihr dieses Ranking fandet, was seht ihr anders, was seht ihr genauso wie wir. Lasst uns da gerne Feedback da.
Nico, viele Rankings wären ja, dass man zum Beispiel komplette Offenses oder komplette Defenses rankt,
ja, zum Beispiel. Genau. Mio, gibt es denn noch was du loswerden möchtest?
Boah, nach längerer Pause jetzt wieder fast, also mehr als 1,5 Stunden, das ist dann schon, wir tasten uns langsam an unsere normale Länge wieder ran.
Ja, also man muss ja langsam anfangen, ja, dementsprechend jetzt noch nicht ganz 2 Stunden, aber ich denke, da kommen wir in den nächsten Wochen definitiv auch wieder hin und dann schauen wir mal. Wenn ihr Wünsche für die Preseason habt, dann haut sie gerne raus. Und ja, Micho, du hast da nichts mehr?
Wie du hörst, habe ich nichts.
Wunderbar. Da würde ich sagen, das war auf jeden Fall wieder ein schöner Start, um reinzukommen in die neue Saison. Und ja, uns gibt's natürlich jetzt auch wieder regelmäßiger. Und ihr könnt uns überall supporten, einfach da auch reinfolgen, wo es Podcasts gibt. Natürlich könnt ihr uns auch auf Patreon unterstützen. Und ansonsten freuen wir uns über Kommentare auf YouTube, auf Spotify oder sonst wo. Könnt uns auf Twitter auch anhauen, wenn ihr da Fragen habt. Und ja, lasst uns einfach da, was ihr von diesem Ranking haltet. Und selbst wenn es Abstand ist. Aber damit bleibt mir dann auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fans up.